Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 18. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise angebrachter und sinnvollerweise der Dennis.
Logischerweise angebrachter und sinnvollerweise bin ich auch dabei. Hallo René.
mehr Worte sind auf die Schnelle nicht eingefallen. Mal gucken, ob das nächste Mal das
ist die ganzen Superlative
steigern kann.
Da müssen Superlative raus.
Alles klar. Prima. Ja, wir haben eine Menge News bekommen, eine ganze Menge News. Nicht irgendwie so drei gekleckerte wie sonst immer, sondern einen ganzen Berg News in der AMG Mini Stravaganza, so heißt das Ding, ich habe es gemerkt.
Stravaganza, das klingt irgendwie, das klingt komisch, nach Mafia.
Spanisch,
das klingt
italienisch,
das,
ich habe keine Ahnung.
Nach italienischer Mafia, Stravaganza.
Stravaganza, aber nur klein. Aber
nur klein, genau, minimal, nur eine kleine
minimal, Mafia. Minimal, minimal. Okay, auf jeden Fall wurden uns da eine Menge News präsentiert binnen einer Stunde, denn es waren ganz schön viele News und ich war echt überrascht, dass sie es geschafft haben, das eine Stunde reinzuquetschen, ne? Weil es wirklich viel Inhalt.
Ja, wobei, sie haben ja auch einen ganz wichtigen Inhalt, der eigentlich eine Stunde auch hätte füllen können, rausgelassen, aber da komme ich später nochmal zu.
Kommen wir dazu. Ja. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach mal durch und wir fangen mit den Neuvorstellungen von den Schiffen und Upgrades und Piloten und ähnlichem einfach mal an und danach kommt dann noch eine ganze Menge alles das, worüber die Kollegen von AMG im Stream gesprochen haben.
Genau, das Ganze stand ja, also
dieses Zukunft von X-Wing.
Genau, das wird spannend. Und dieses X-Wing-Panel stand ja unter dem großen Motto This is the way. Also wer hätte es gedacht, es geht um The Mandalorian oder die Mandalorianer im Großen und Ganzen. Und was ja schon vor, ich glaube, vor fast einem halben Jahr das erste Mal angekündigt wurde, ist ja jetzt endlich auch, ist es wirklich bestätigt worden. Wir haben es gesehen mit Schiff und Karten. Wir kriegen die Razor Crest ins X-Wing-Miniaturenspiel. Also das Schiff des Mandalorianers aus der gleichnamigen Serie. Und da hat sich, glaube ich, die Fangemeinde sehr gefreut. Ich auf jeden Fall.
Ich habe mich auch... habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich verdammt gefreut. Ja, doch. Aber ich muss, so toll die Serie auch ist, also die ist großartig, ohne Frage. Also es ist die beste Star Wars-Serie bisher, würde ich sagen.
In der Tat.
Sogar besser wie Rebels, obwohl ich das wirklich richtig gut finde. Ich habe mich trotzdem über die anderen Sachen vielleicht sogar noch einen Tick mehr gefreut.
Ja, okay.
Habe ich mich jetzt geoutet?
Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ne? Also ich finde auch, dass das zweite Schiff, wir können es ja jetzt einfach schon mal ansprechen, ist der Comrade Class Shuttle kommt, also die Gauntlet, das ist ein Schiff auch aus im Grunde aus allen Serien, die ist ja in Rebels, in Clone Wars und in The Mandalorian aufgetreten, kommt auch, auch da habe ich mich drüber gefreut, auf jeden Fall. Also das sind richtig tolle Schiffe, die da kommen. Aber wir sollten vielleicht einfach mal von vorne beginnen.
Fangen wir vorne an.
Damit die Leute wissen, was da auf uns zukommt.
Okay, dann ich fange einfach mal an, erzähl was und dann steigst du einfach mit dem nächsten gezeigten
Jawohl.
Wieder ein sozusagen. Ja? Okay, also was haben wir denn Schönes dazu erwarten? Wir kriegen die Razor Crest, das ST-70, korrekt? Genau.
ST-70
so heißt das Ding. Wird ein Schiff auf einer Medium Base tatsächlich. Mhm. Sieht man daran, dass auf dem. Wird, glaube ich, gesagt, aber.
Es wird auch gesagt, genau.
Okay, man sieht es auch auf dem Foto von der Miniatur, die sie gezeigt haben. Da war die große Aufnahme unten dran und großer Stab. Zumindest das heißt schon mal groß oder mittel. Sie haben gesagt, mittel klingt vernünftig für mich. Hat auch einen ganz schicken Metallic-Lack, weil ich glaube, also es kam schon mal ein Schiff in Metallic? Nur der Naboo, meine ich. Nur die Front vom Naboo, vom N1.
Ja, und auch, genau, nur die Front.
Das sah ziemlich chromi und eigentlich ganz cool aus.
Ja.
Und ja, gut, ich meine, also die Razor Crest ist ziemlich unlackiert, von daher schön glänzend in Chrom das Ganze.
Passt eigentlich gar nicht zum Schiff, aber es ist trotzdem schön. Nein, es ist wirklich ein wunderschönes Schiff, definitiv. Das Schiff kriegt natürlich auch ein bisschen Manöver, also es darf sich bewegen und zwar enorm gut, muss ich gestehen. Also ich war überrascht, wie wendig dieses Schiff ist. Es ist nicht schnell. Also was sie auch ganz groß angekündigt haben, ist ja die Tatsache, Mensch, nur geradeaus bleibt blau. Das heißt, also das Schiff kann sich nur entstressen, wenn es geradeaus fliegt. Dafür hat es ganz viele Manöver, mit denen es sich auch stressen kann. Fangen wir einfach mal kurz und knapp an. Es kann stehen bleiben. Rote Null, finde ich super. Finde ich, passt auch sehr gut zu dem Schiff. Das hat irgendwie, ich habe es mir erhofft, sage ich mal. Dann haben wir die Geradeausmanöver in Reichweite 1 ist blau, die Banks sind weiß, die roten Ecken haben wir auch dabei. Also ja, komplett schöne Mischung. Wir haben bei den Zweiermanövern ein bisschen was. Wir haben nur zwei geradeaus in blau, wir haben die Zweier Banks in weiß, die Zweier Ecken in weiß und wir haben eine Zweier Talon Roll. Genau, es ist die Talon Roll. Also ich komme immer dazu. Talon Roll, genau. Es ist die Talon Roll. Finde ich auch sehr schön, macht auch viel Sinn. Dann können wir in den Dreiermanövern geradeaus in blau fliegen. Die Banks sind auch hier wieder weiß. Die Ecken erneut in rot. Wir haben ein Vierermanöver geradeaus in weiß und ein Fünfer K-Turn natürlich auch in rot. Das Schiff ist also, mal unabhängig vom Stressaufbau, sehr, sehr beweglich. Es kann sich überall hinbewegen.
Ganz kurz, 4 geradeaus ist blau, du hast, glaube ich, weiß gesagt.
Sollte ich weiß gesagt haben, meinte ich blau. Ja, es ist blau auf jeden Fall. Und es ist super beweglich, dieses Schiff. Also ich finde, natürlich, du kannst jedes Manöver machen. Das ist toll. Hat
eine gigantische Auswahl an Manövern. Also die Manöver sind so eng auf dem Manöverrad aneinander, also richtig so reingequetscht. Ja. Also noch ein Manöver mehr hätte wahrscheinlich fast gar nicht reingepasst. Ne? Also die Auswahl ist gigantisch. Es ist viel Rot dabei, okay.
Ja.
Aber ein rotes Manöver ja als Schiff. Ja, lieber das Manöver in Rot als kein Manöver. Ne?
Eben.
Also und vor allen Dingen, ich finde gerade so dieses zwischen 5er K-Turn und stehenbleiben. Ne? Ich finde, die Kombination ist, ich glaube, die ist einmalig.
Die habe ich bisher auch nicht bewusst gesehen.
Also ich meine, du hast die Möglichkeit, du bleibst stehen oder du wendest mit der 5. Wow.
Ja.
Das ist, macht das Schiff doch ein bisschen unvorhersehbar.
Und bei einer Medium Base finde ich das, ich meine, es gibt auch 5er Ks bei großen Schiffen, auch selten, aber Medium Base mit 5er K und stehenbleiben und halt wirklich allen Eckenmanövern, allen Banks, allen Geradeausmanövern. Wahnsinn. Außer 5 geradeaus, das geht nicht, aber 5er K ist ja schon viel wert.
Ja, also von den Basic-Manövern fehlt nur 5 geradeaus. Ansonsten hat das Ding alle.
Ja, was wahrscheinlich wirklich daran liegt, wie du es ja schon sagtest, das konnten sie nicht mehr drauf drücken. Das ging einfach
hat nicht mehr gereicht. Ja. Da war der Platz vorbei und ein größeres Manöverrad produzieren extra für das Schiff wäre ein bisschen lächerlich.
Ja, wäre schwierig, ja. Nee, aber sehr, sehr schön haben sie, finde ich, sehr gut. Also ich finde, sie haben das Schiff sehr gut getroffen. Also vor allem auch die Tatsache, dass du dich halt nur mit geradeausmanövern entstressen kannst. Das ist etwas, das passt zum Schiff. Das passt auch zur Story, finde ich. Daher sehr gut gemacht. Also da ein Lob. Man möge es mir verzeihen, dass ich das so sage. Ein Lob.
Zeigt halt schon ein bisschen, dass das Ding so ein bisschen Oldtimer ist, ne? Mit dem nur geradeaus blau. Aber schön, wirklich schön. Ja,
auf jeden Fall.
Okay. Dann gehen wir mal weiter zu der Statline. Was bietet das Schiff? Eine Pilotenkarte haben sie uns gezeigt. Das war der Mandalorianer Din Djarin Initiative 5. Und kommen wir mal zur Statline. Wir haben einen Dreierangriff, ganz normal im Frontfeuerwinkel. Mhm. Wir haben einen Ausweichenwert von 2. Wir haben 7 Hülle und 2 Schilde. Fühlt sich ziemlich klassisch Scummy an. Ne?
Ja, ist aber schon.
Außer die 2 Ausweichen. Das ist mächtig. Das macht stark beim Schiff mit 9 Hülle und 2 Ausweichen.
Schon gut, gibt's nicht so oft. Lass uns mal einen kurzen Vergleich suchen. Wir haben eine Medium Base mit der Slave One bei Scum, die auch 2 Ausweichen hat. Was hat die an Hülle? 6-4?
Ich muss lügen, 6-3 oder 6-4 hat's?
Ich meine 6-4, weil ich hatte jetzt das Wochenende 4 Schilde immer da liegen bei der Slave One. Ja, doch, also es ist schon gewaltig. 7 Hülle ist halt auch schon ein Brett. Das musst du erstmal runterschießen.
Ohne Frage, das dauert schon eine ganze Weile. Ne? Ja. Die 2 Schilde machen es halt ein bisschen entspannter. Okay, Aktionen. Wir haben einen weißen Fokus, weißes Evade,
mega
weiße Zielerfassung und eine rote Fassrolle. Also eine recht solide Geschichte. Passt. Ist ja auch ein Medium-Base-Schiff, das heißt, wenn man unbedingt eine weiße Fassrolle braucht, kann man auch mit einem Upgrade Elite-Talent nochmal eine weiße draus machen.
Ja, okay. Aber auch das weiße Ausweichen. Also ich finde Ausweichen bei dem Schiff, was ja eh schon 2 Evades hat, also das macht es ja nochmal eine ganze Ecke solider, finde ich. Also ich finde es gut.
Weiß Evade ist toll. Erinnert ein bisschen an die Shadowcaster vom Feeling her so aktuell, nur dass es halt nicht deutlich mehr rote Manöver hat. Ne? Weil die Shadowcaster hat ja alle Ecken mindestens mal weiß oder blau und hier 4 von 6 Ecken sind rot. Man merkt, es ist nicht so beweglich wie eine Shadowcaster.
Ja, ja.
Nicht so schnell wie eine Shadowcaster, sagen wir es so.
Okay, nee, zu... Muss aber nicht.
Muss nicht. Zu der Pilotenfähigkeit. Der Mandalorianer, was kann er? Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst und in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 zwei oder mehr gegnerische Schiffe sind, darfst du eine deiner Leerseiten in ein Augesymbol drehen.
Das Puh.
Fällt mir richtig, richtig gut.
Ja, das passt halt auch wieder, dieses Mandalorianer-Stil. Ja. Hier, ich gegen mehrere und ich ziehe daraus Vorteile.
Ja, ist so der einsame Wolf.
Ja, voll geradeaus und drauf. Zwei. Also es ist halt auch 1 bis 2, da steht in der Regel immer mal irgendwas. Ja, da kann was stehen, ja.
Und es ist noch eine mittlere Base.
Mhm.
Sehr schön. Verbessert es nochmal. Macht das Ganze minimal breiter.
Ja.
Ja, ich glaube, der wird richtig gut im Spiel. Na, muss halt gucken, dass man irgendwas bekommt, damit man fleißig Augen umwandeln kann. Gut, man kann fokussieren.
Ja. Klar.
Immer mal, aber vielleicht hat man noch Möglichkeiten, eine andere Art, um dann noch ein paar Augen zu drehen. Mal schauen, was noch so schön ist.
Auf eine werden wir jetzt ja im Grunde schon mehr oder minder gestoßen, wenn man es so möchte. Sie haben nämlich auch die nächste Crew-Karte vor, oder die erste, bisher auch einzige aus diesem Pack vorgestellt, Crew-Karte, und zwar The Child, also Grogu, wer ihn noch, es ist jetzt kein Spoiler mehr. Ich glaube, wer The Mandalorian mittlerweile nicht gesehen hat und nicht weiß, dass The Child Grogu heißt, dann tut's mir sehr leid. Interessant finde ich die Fraktionsmöglichkeiten Imperium, Rebellen oder Scum. Ich verstehe Rebellen und Scum. Ich verstehe Imperium ehrlicherweise nicht. Rein aus der Story her verstehe ich es nur ganz, also würde ich einen Ansatz sehen. Okay, sie haben es gemacht. Sie werden ihre Gründe haben. Ich hätte es eher nur Rebellen oder Scum gegeben. Nicht noch dem Imperium dazu. Aber okay, wir haben
einmal. Ich glaube, es war einfach storymäßig gedacht, wenn die gerade das Kind gefangen halten.
Ja, ja, klar, auch eine Möglichkeit. The Child kommt mit 2 Machtpunkten. Hier ist wichtig, nicht wieder aufladbar, also zumindest nicht automatisch. Wir haben eine Setup-Phase. Nachdem die Forces, die Mächte, die Schiffe aufgestellt worden sind, wähle einen Gegner. Und dieser erhält dann Merciless Pursuit. Jetzt bin ich nicht sicher, was das...
Gnadenlose Verfolgung.
Gnadenlose Verfolgung, ja, genau.
Ja.
Genau, also danach wähle halt diese gnadenlose Verfolgung Condition und gib sie 2 dieser Schiffe. Jetzt ist hier natürlich schon mal interessant, ein bisschen das Wording, choose an opponent, also wähle einen Gegner. Das würde ja schon mal bei einem 1 gegen 1 gar nicht so funktionieren. Wir reden also vielleicht schon mal von etwas, was das hier die Zukunft mit sich bringen könnte, dass wir eventuell auch mal gegen mehr als einen Gegner spielen können. Aber gucken wir nachher nochmal drüber, ob es da was gibt.
Haben wir ja schon. Also regeltechnisch haben wir das schon.
Ja, aber
kann das ist jetzt die erste Karte. Kleine Epic-Box, mehrere Spiele.
Genau, es ist aber so die erste Karte, die das offiziell auch so mit sich bringt, also rein aus dem normalen Spiel raus.
Ja.
Finde ich spannend.
Okay, einfach also, nochmal Erklärung, weil du sagst, wähle 2 deiner gegnerischen Schiffe, ist wahrscheinlich der Gedanke, damit du es nicht aufteilen kannst auf verschiedene Gegner, sondern einem Gegner.
Genau, wir können es ja gleichzeitig jetzt einfach mal dieses Merciless Pursuit anschauen, damit man einfach, bevor wir diesen zweiten Kartentext uns angucken, dass wir da schon mal wissen, was das überhaupt bedeutet. Hier steht nämlich drauf, also es ist auch hier 2 Punkte, das heißt, wir können es auf bis zu 2 Schiffe verteilen. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, wenn der Verteidiger mit The Child ausgerüstet ist, also mit dieser Crew-Karte, kannst du eine Zielerfassung auf den Verteidiger nehmen. Ja, du führst deinen Angriff aus, oder du, after you perform an attack, if the defender is equipped with the child, you may acquire a lock on the defender. Genau. Also genau. Das heißt, da kriegst du halt automatisch diese Zielerfassung dazu. Es gibt 2 Schiffe, die das dann quasi, oder auf 2 Schiffe, die du das verteilen kannst. Finde ich schon mal per se schön, weil du musst keine Lock-Aktion durchführen, keine Zielerfassung. Du kriegst sie einfach so, spart natürlich auch so ein bisschen was. Dann haben wir aber bei der Crew-Karte noch einen zweiten Absatz. Du deine Macht oder du genau du deine Macht verliert deine Macht verliert diesen Wiederaufladungs dieses Wiederaufladungs-Icon, weil ich ja gesagt habe, es ist keine wiederaufladbare Macht, ist nicht draufgezeichnet, also es verliert es nicht, hat es einfach vom Prinzip aus nicht. Nachdem du aber verteidigst, wenn du einen Schaden erhalten hast während dieses Angriffs, erhältst du eine Macht hinzu. Ja, oder kannst du eine Macht wieder aufladen? So heißt es klar, klassisch übersetzt. Das heißt, diese Macht lädt sich wirklich nur dann auf, wenn du Schaden nimmst. Hm. Ist das gut? Ist so ein bisschen Hate?
Kommt drauf, welches Schiff an. Ich find's gut. Also, der Gedanke ist halt, angenommen, würdest du jetzt auf einem Schiff mehrere Leute haben, die Macht haben. Sei es der Pilot oder eine andere Crewcard. Auch da fällt dann die Wiederaufladefähigkeit weg. Heißt das ja. In dem Fall. Das heißt, die fällt weg.
Ja, richtig, ja.
Das macht es dann, genau. Deshalb schreiben sie es wahrscheinlich. Wenn man es jetzt auf irgendein dickes Schiff packt. Ich habe schon mit der Decimator geliebäugelt.
Ja, oder
VCX-100 mit Kane. Ja, zum Beispiel. Weil da gehst du davon aus, dass du Schaden bekommst. Weil das ganze Mal ist, die dicken Schiffe mit null ausweichen, dass die so oder so Schaden bekommen. Immer wenn du Schaden bekommst, jetzt nicht je Schaden, nur du musst überhaupt Schaden, also je Angriff nur, bei dem du Schaden haltest, bekommst du eine Macht zurück. Ich finde das gut. Das heißt, du kannst auch pro Runde mehr wie eine Macht zurückbekommen. Nämlich zwei, wenn du zweimal beschossen wirst und zweimal Schaden nimmst.
Genau.
Was bei einer Decimator oder Ghost furchtbar hoch ist. Ne?
Absolut. Ist halt jetzt die Frage, ist meine Auto-Wiederaufladung nicht eventuell besser als eine, also hier Schaden für eine Macht oder halt...
es wird günstig. Krogo wird sehr günstig werden, weil der Punkt ist, du hast halt negativen Effekt mit der Condition Card.
Merciless of Pursuit, ja.
Genau. Dass, nachdem dich so ein Schiff, es sind ja zwei Schiffe, die diesen Zustandskarte dann haben, wenn die dich angreifen, dann nach dem Angriff erhalten die dann entsprechend eine Zielerfassung auf dich. Mhm. Ist ja schon ein mächtiger Nachteil.
Ja,
in der Folgerunde richtig wehtun. Macht einen Catering hinter dich und schießt ein Torpedo.
Rums. Ist halt aber wirklich rein aus der Story, finde ich es super. Das ist eine ganz großartige thematische Karte. Haben sie sehr schön gestaltet. Ich bin zwar bis trotzdem immer noch nicht so ganz zufrieden mit Imperium und ich weiß auch nicht, ob das wirklich, wie gut das wirklich ist mit diesem Machtverlust. Also das ist eine Karte, die packst du vielleicht nicht auf Macht-User-Schiff mit drauf. Weil, also ich sag jetzt mal ganz, nehmen wir mal Kanan als Beispiel auf der VCX-100, der hat zwar dann vier Macht auf dem Schiff liegen, aber wenn der immer nur mit einem Schaden, und ich meine, die VCX kriegt relativ schnell Schaden auf, immer nur dann eine Macht wieder auflädt, weiß ich nicht. Also vielleicht müssen wir ein anderes Schiff als Beispiel nehmen. Was hätten wir noch? Hier Asajj Ventress im Lancer-Class.
Auch nicht. Die hat zu viel Ausweichen. Die hat zwei Ausweichwürfel, da würde ich das Schaden bekommen, nicht zwingend, ich sag mal, einplanen.
Ja.
Ja, also, will man es ja doch eher verhindern.
Genau, also man merkt, es ist eine schwierige Karte, also es ist etwas, da muss man viel drüber nachdenken, wo sie wirklich Sinn ergibt. Ich finde es trotzdem schön, dass sie es offiziell mit reinbringen. Wie sie sich entwickelt, das werden wir sehen, aber die Idee dahinter finde ich thematisch sehr schön.
Wie gesagt, ich finde es richtig gut und wenn der unter 5 Punkten ist, bin ich da auf jeden Fall dabei.
Ja, ach, das hoffe ich mal. Also
ich auch.
Das Kind muss man immer mitbringen.
Okay, als nächstes wurde der Gauntlet Fighter gespoilert. Das ist gespoilert, angekündigt, würde ich eher mal behaupten.
Ne? Genau, also wir haben noch kein Modell gesehen, aber wir haben das Schiff gesehen. Ne?
Wir haben das Schiff gesehen, die Karten und das Dial und dann fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Schiff und beginnen auch hier mit dem Dial. Also es wird ein großes Schiff, große Base, das schon vorweg gesagt. Und sie haben auch gesagt, es wird das größte Schiff im Spiel, das sie jemals auf eine große Base gesetzt haben.
Was auch sinnvoll ist, weil das Schiff...
Genau, es ist einfach ein bisschen zu klein für ein Epic-Schiff, ne?
Ja.
So von der Größe her, aber es passt noch gerade so auf eine große Base drauf.
Ja, es ist von den Größenmaßen, es ist auch wirklich größer, also wenn man die kanonischen Werte nimmt, größer als ein Falke. Also das muss schon riesig werden.
Das wird schwierig, die Base noch zu sehen im Spiel.
Ja, ich glaube, das ist so ein Schiff. Wir kennen ja, also die Leute, die jetzt vielleicht die Karten irgendwo nochmal offen haben und sehen das Schiff, dieses Schiff, wenn es landet, hat es ja eine Landeposition, dass es die Seitenflügel nach oben klappt. Ich hoffe, dass wir das in diesem Spiel auch cool sehen werden.
Stimmt.
Und wahrscheinlich wirst du dann dieses Schiff nur in dieser Position sehen, damit du die Base
überhaupt noch verziehen kannst. Weil es dann nur noch halb so breit ist.
Ja.
Genau.
Ja, das könnte natürlich sein, ja.
Ja. Wie bei beim Lambda-Shuttle, wo sie auch immer dann die Flügel wegklappen.
Richtig.
Ja, genau. Geil. Ja, gefällt super. Okay. Weil es so schön landen kann, kann es auch stehen bleiben. Ne? Deshalb hat es auch eine rote Null.
Sehr gut.
Okay. Das war eine Top-Überleitung. Ich habe ein Lob erwartet.
Ich habe sehr gut gesagt.
Ja. Ach so, okay. Gut. Sorry. Alles klar. Okay, danke. Also, rote Null. Super Sache. Mhm. Und einser Manöver. Es kann einser Banks ausschließlich, aber dafür sind die dann auch blau.
Mhm.
Ansonsten kann es zwei geradeaus blau, zweier Banks blau, zweier Ecken in weiß, drei geradeaus weiß, dreier Banks in weiß, dreier Ecken in rot und vier geradeaus. Okay. Das ist jetzt nicht das flexibelste Teil der Welt. Ganz besonders, weil die 1 geradeaus fehlt. Ja. Macht es jetzt nicht so leicht, das Schiff zu spielen, finde ich. Also gerade bei großen Bases ist eine 1 geradeaus doch was sehr Entspanntes.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, noch nie ein Schiff mit einer großen Base gesehen, das nicht 1 geradeaus kann. Ich glaube, das ist das Erste.
Ja. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass das Schiff so in der Bauform ähnlich einem Fangfighter ist, also eher so ein Abfangjäger. Also weit größer. Vielleicht ist es einfach deshalb, weil sie sagen, oder es ist ein Mandalorianer, einfach schnell auf den Gegner zu.
Oder einfach einen Gasfuß, ja, also einen Bleifuß. Ne? Immer viel Gas geben und vorwärts. Es sind nur 3 rote Manöver drauf, 5 blaue.
Ja. Das finde ich super.
Ist eine gesunde Mischung.
Ja, absolut.
Ja, es ist auf jeden Fall alle Möglichkeiten da, sage ich mal. Es ist nur die 1 geradeaus, die ich ein bisschen vermisse, aber das macht nichts. Ansonsten ist das Teil flexibel genug für diese Art von Schiff. So, Dennis gleich mehr erzählt.
Ja, wir haben nämlich die, also wir haben eine Pilotin auch gleich zweimal präsentiert bekommen. Ich werde mir jetzt mal erst die Statline angucken von dem Schiff. Also wir haben ja gesagt, große Base. Wir haben 2 Feuerwinkel nach vorne mit 3 Angriffswürfeln, nach hinten mit 2. Ist schon mal nicht ohne. Wir waren bei Lambda Shuttle, hat auch 3-2, gell?
Ganz genau.
Ja, genau. Hat aber, und jetzt Achtung, 2 Evades.
Wow.
Für eine große Base 2 Evades, nicht schlecht. 9 Hülle, 2 Schilde. Das ist die Basics Deadline. Die Aktionen schauen so aus, dass wir einen weißen Fokus haben. Wir haben ein rotes Verstärken, finde ich auch sehr schick. Wir haben eine weiße Lock-Action und eine rote Koordination. Ja, also ist jetzt nichts, was ich vermissen würde. Boost wäre natürlich was Schönes.
Interessant. Ja, schade, dass das Verstärken rot ist, aber darum geht es anscheinend auch nicht. Es ist mandalorianisches Offensiv. Deshalb musste die weiße Lock-Action rein, ganz gut, klar.
Im Zweifel könntest du ja diese eine Modifikation nehmen, dass du ein Schild weniger hast und dafür eine weiße Verstärken.
Wird aber sehr teuer, glaube ich.
Das könnte teuer werden.
Es geht nicht bei großen Bases.
Es geht nicht bei großen.
Kleinen und mittleren. Also ja, auf jeden Fall nicht bei großen.
Okay, schade. Ja. Schauen wir uns mal die erste Pilotin an, die wir jetzt kennengelernt haben. Wie gesagt, die kommt 2-mal auch im Spiel definitiv vor. Hier in dem Fall für die Separatisten-Fraktion, das ist Bo-Katan Kryss. Das ist hier in dem Fall Wislas Lieutenant. Bo-Katan wird man auch kennen, wenn man The Mandalorian gesehen hat oder halt auch einfach die Rebels oder Clone Wars Serie. Sie hat folgende Fähigkeit. Bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 aktiviert, kannst du einen Charge Token ausgeben. Ist ein wiederaufladbarer Charge hier bei dem Schiff dabei oder bei dieser Pilotin. Wenn du das tust, kann das Schiff einen Strain Token erhalten, um einen nicht roten Stressmarker oder einen orangenen Marker zu entfernen. Gut, fangen wir das Ganze nochmal kurz an. Also, freundliche Schiffe 0 bis 2 ist, denke ich, ganz klar, was das bedeutet. Wenn es das gibt, bevor das aktiviert, kannst du diesen Charge ausgeben. Wenn du das tust, dann kann dieses Schiff einfach einen Strain erhalten.
Ja, Bo-Katan bekommt den Strain.
if you do, that ship may gain one
stress. Oh, Entschuldigung.
Ja, genau, also that ship, also das ausgewählte, genau, um einen Nicht-Stress-Marker, also einen roten Marker, der nicht Stress bedeutet, zu entfernen oder halt einen orangenen. Jetzt ist die Frage, wann kommt das vor? Ich meine, als du kannst einen Lock kannst du entfernen, das ist cool. Das finde ich ist per se nicht ganz so schlecht, vor allem wenn du halt, das ist ja noch bevor du aktivierst, das heißt, bevor du dein Manöver auch drehst.
Dieses andere Schiff aktiviert, bevor das freundliche Schiff
aktiviert. Genau, genau.
Das heißt, also es kann eigentlich in jeder INI-Phase vorkommen.
Ja.
Also von INI 1 bis 6, je nachdem, welche INI das freundliche Schiff hat, da kannst du es anwenden, einmal pro Runde.
Richtig.
Das Stress kannst du nicht entfernen, also heißt, wenn er gestresst ist, bringt. Kannst du nicht sagen, Mensch, weg mit dem Stress, ich fliege jetzt trotzdem nochmal rot. Das geht nicht.
Das geht nicht, nee.
Telefassung kann weg, Strain kann weg. Nee, das Schiff bekommt ja einen Strain. Bringt
ja, also kann
die Bleed kann weg.
Könnte weg, genau.
Oder Ionenmarker könnte weg.
Ein Ionenmarker könnte weg, richtig, wäre eine Möglichkeit.
Aber das Dial ist ja trotzdem, es wurde ja trotzdem kein Dial zugewiesen.
Ist schwierig.
Das ist schwierig, weil in der Planungsphase wird das Dial zugewiesen und wenn das Schiff ionisiert ist, gut, wenn jetzt ein großes Schiff da steht und nur einen Marker hat oder zwei, könntest du einen entfernen. Ob es das bringt, weiß ich nicht.
Ja.
Sehr situativ kann man nett sein. Was haben wir noch in Rot?
In Rot haben wir sonst, gut, einen Lock halt, aber haben wir schon gesagt. Ich glaube, sonst haben wir, glaube ich, ad hoc nichts da, was rot ist. Orange wäre Jam und Weapon Disabled.
Weapon Disabled.
Dafür könnte es interessant sein.
Ist die Frage. Weapon disabled vor der Aktivierung?
Ja, nee,
macht gar nicht.
Stimmt. Wenn dann wäre Jam. Dann wäre es doch eher Jam.
Jam ist eine Aktion, der Gegner könnte dich schon gejammt haben. Okay.
Wann könntest du ein Weapon disabled nehmen,
bevor. Oder ein Traktor-Token.
Das wäre vielleicht noch was. Ja, zumindest,
wenn dass du
dass du dein. Deine volle Verteidigung wieder hast. Ich meine, du kannst dich zwar nicht zurückmanövrieren, aber du kannst dann wieder deine volle Verteidigung haben. Also ist jetzt auch sehr situativ, müsste man gucken, wo es wirklich Sinn ergibt. Ich finde es interessant, dass sie hier halt jetzt wirklich sagen, non-stress red, ja, also nicht den Stress. Sonst haben sie non-red lock, glaube ich, stand sonst drin, bei vielen anderen Karten. Ist grundsätzlich ein solides Schiff. Die Fähigkeit kann mit Sicherheit situativ was bringen. Ich bin aber nicht ganz überzeugt davon. Ich glaube, da überzeugt mich doch eher die nächste Karte, wenn ich ehrlich bin.
Mal gucken, aber ich glaube, es wird günstig durch die Fähigkeit. Sie ist INI 4 übrigens. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt
haben.
Bin mir nicht sicher.
Ich glaube nicht, dass wir es gesagt haben. Sie ist INI 4.
Okay. Sie ist INI 4.
Ja,
und weil
sie bleibt auch so.
Sie bleibt doch INI 4, weil Bo-Katan so gut ist, bleibt sie auch INI 4, wenn man sie bei der Republik fliegt. Bo-Katan, wie spricht man das aus? Kreis?
Bo-Katan Kreis.
Kreis. Okay. Night Owl Commander heißt sie hier bei der Republik.
Die Nachteulen.
Die Werte vom Schiff sind natürlich die gleichen und die Aktionen auch, wie gehabt. Und hier haben wir aber eine andere Pilotenfähigkeit bei ihr. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen Deplete Token nehmen und ein Objekt in Reichweite in 1 bis 2 von deinem Feuer, in deinem Frontfeuerwinkel auswählen. Wenn du das tust, darf ein anderes Schiff, freundliches Schiff, eine Zielerfassungsaktion durchführen auf dieses Objekt. Okay, nochmal. So, nachdem du Manöver völlig ausgeführt hast, darfst du dir einen Deplete Token nehmen und dir irgendein Objekt, also irgendwas, keine Ahnung, ein Remote, ein Schiff, irgendwas im Frontfeuerwinkel, Reichweite 1 bis 2 aussuchen. Das da. Wenn du das machst, darf ein anderes freundliches Schiff eine Zielerfassung machen auf dieses Objekt.
Also nur ein anderes freundliches Schiff, nicht alle.
Ein anderes freundliches Schiff. Du greifst mit einem weniger an. Du musst es in deinem Frontfeuerwinkel haben. Und irgendein anderer kriegt dafür eine Zielerfassung. Also du senkst deinen eigenen Angriff, um einem befreundeten Schiff eine Zielerfassung zu geben. Auf irgendwas, was du in 1 bis 2 hast.
Finden wir das gut, René?
Nee. Finde ich nicht so gut, weil jetzt habe ich es in 1 bis 2 und ich habe einen Dreierangriff da stehen. Warum zur Hölle soll ich nicht mit 3 Würfeln drauf schießen? Da muss ich wirklich einen richtig, richtig guten Grund haben. Sprich, das andere freundliche Schiff muss irgendwo ein 1 bis 3 übrigens muss das nur sein. Das hat keine Ortsbestimmung, keine definierte. Nur ein 1 bis 3 um den Gegner rum.
Korrekt.
Dann kriegt der eine Zielerfassung. Weiß nicht, haut mich nicht um.
Also ich drück's mal so aus. Wenn du jetzt ein freundliches Schiff in einem Bullseye-Arc hast und du weißt ganz genau, dieses Schiff könnte jetzt quasi Protonentorpedos-Raketen brauchst du es nicht, da brauchst du nur einen Fokus. Du willst
Protonentorpedo.
Du willst irgendwas abschießen halt. Du weißt ganz genau, damit würde ich jetzt ein Loch in den Rumpf jagen. Dafür ist es mit Sicherheit gut, aber auf
geistert mich nicht so wirklich. Weil der Punkt ist auch Republik. Was bei der Republik schleppt ein Protonentorpedo mit sich rum?
Nicht so.
Vielleicht ein Naboo. Bestimmt kein Y-Wing oder ähnliches. Ich weiß nicht. Also es haut mich nicht um.
Es ist jetzt nicht das Beste von allem, aber es ist ja auch nicht so, dass dieses Schiff nicht gerade für oder nicht nur für diese eine Fraktion oder für diese zwei Fraktionen da ist. Nein. Der Gauntlet Fighter, ich frage mich überhaupt, warum er Gauntlet heißt, weil es eigentlich der Combrick Class Fighter, egal, lassen wir das. Das Schiff kommt für insgesamt 5 Fraktionen raus. Und das ist super, super spannend. Wir haben jetzt von den Separatisten schon gesprochen, wir haben von der Republik gesprochen. Wir wissen, es gibt definitiv eine Scum-Version davon, die aktuell hier angegeben ist mit INI-1 und scheinbar auch.
Ist generisch.
Generisch, ja. Genau, so vom Text auch, ja.
Hat keinen Punkt davor und andere Schriftart.
Genau. Dann haben wir ein INI-2, es ist vom Text her kein limitierter Pilot. Es sieht aber nach einem Punkt aus, ich weiß es nicht genau.
Es ist kein Punkt.
Ist für die Rebellen.
Ich weiß nicht, ob der Punkt nicht ein Tick zu hoch ist.
Ja, also es ist nur der Anfang. Vielleicht auch ein Tick zu klein. Ich glaube nicht, dass es ein limitierter Pilot ist.
Oder warum nicht ein limitierter Generischer?
Das wäre eine Möglichkeit.
Damit du das Schiff nur einmal nimmst.
Das
nicht
wäre
zweimal die Liste packst.
Ja, wobei das ich glaube, glaub der Punkt ist aber, glaube ich, trotzdem zu klein. Es sei denn, sie haben einen Ewigkeiten-Text, der irgendwie über 2 Zeilen geht.
Wie wäre es mit Clan Ren Gauntlet Fighter Pilot?
Das wäre lang. Da hättest du recht, ja.
Der wird reinpassen. Ne?
Und zu guter Letzt kommt das Schiff auch noch für das Imperium raus.
Für das Imperium,
Ich muss gestehen, ich weiß, es gibt viele Menschen, die X-Wing spielen, die sagen, boah, wie blöd ist das, ein Schiff für mehrere Fraktionen aufzumachen. Ich bin ein Freund davon, wenn es passt. Wenn es auch aus dem Lore heraus funktionieren kann. Da habe ich da keinen Schmerz mit. Ich finde es spannend. Ich finde es richtig gut. Und ich hoffe wirklich. Wir wissen, wenn man Rebels und wenn man auch Clone Wars und alles gesehen hat, es gibt einen Piloten, der heißt Maul, der das Ding geflogen ist. Es gibt einen Piloten, der heißt Ezra Bridger, der das Ding geflogen ist. Wir hätten also theoretisch auf jeden Fall noch 2 Piloten, die wir irgendwie, ich hoffe, es bleibt nicht bei diesen 5. Also
ich glaube nicht, dass sie dem Ding Macht geben wollten. Das ist,
oh, bitte.
Bitte nicht. Nein, das ist zu vieles Guten. Nee, ich finde es gut, mir gefällt das so. Also wenn die generischen ein bisschen limitiert werden, außer beim Scum anscheinend, die ich sehe, dann finde ich das gut, dann bin ich da sehr zufrieden damit.
Ja, also zugegeben, dass das
darf Schiff nicht übertreiben.
Also ich glaube, das Schiff wird gut werden. Es ist auch, ich finde die Statline unglaublich toll. 2 Evades für ein großes Schiff ist Wahnsinn.
Ja,
freue ich mich drauf. Also da, ich verstehe, was du vorhin gesagt hast, darauf freue ich mich auch wirklich sehr.
Auf jeden Fall, wird ein großartiges Schiff. Und das Schiff bringt auch noch ein paar Upgrades mit. Und
zumindest eins, was wir kennen, gell? Oder 2. Wir kennen 2, genau.
2.
Oder ist das gleich? Nee, mach du mal. Ich habe ja gerade.
Okay. Dann kommt eine Upgrade-Karte. Die geht in dem Fall ausschließlich für Rebellen und nicht für kleine Schiffe. Sie braucht 2 Crew-Slots, ist limitiert, also nur einmal pro Liste. Und zwar sind es die Clan Ren Commandos. Die hat 2 Aufladungen und folgendes. Während der Systemphase darfst du einen Charge ausgeben, um ein Kommandoteam remote mit einer Einzelschablone abzusetzen. Du kannst sie entweder vorne, in den Front Guides, vorne oder in den Rear Guides, also hinten platzieren. Die Charges dieser Karte können nicht wieder aufgeladen werden. Also, man kann zwei Super-Kommando-Teams mit fiesen Mandalorianern absetzen. Mhm. Und die machen Folgendes.
Ja, mach du weiter. Das ist,
lass mich weitermachen. Okay, alles klar.
Gönn ich dir. Das war ja gerade nix.
Okay, alles klar. Also, auf jeden Fall so ein Remote, sprich so ein schönes Kartenteil, dass man da irgendwo hinlegt, das dann da rum im Raum erstmal sich bewegt, so wie wir es von den Bastroiden kennen zum Beispiel. Mhm. Und zwar sind es dann mandalorianische Superkommandos. Ein Kommandoteam. Okay. Nachdem ein freundliches Schiff dich überlappt hat, bekommt es einen Strain-Token. Sprich, du setzt das Ding ab, der Gegner fliegt rüber, der Gegner bekommt einen Strain-Token. Großartig. Mhm. Während der Aktivierungsphase, Beginn der dieser Phase, darfst du dich umpositionieren, entweder mit 1er Ecken oder einer 2 Grad aus. Also man kann die Dinger richtig gezielt mit INI 2 in der Aktivierung bewegen. Sehr schön. Angriffsphase. du kannst nicht angreifen, wenn Gegner in Reichweite 0 sind. Gut. Ja, man hat dann immer einen Strain gemacht, einen Strain verpasst, aber dafür kann man dann nicht angreifen. Nicht nur, also man kann dann überhaupt nicht angreifen. Nicht mal dieses Schiff, das auf dir drauf ist, auch kein anderes. Um einen Angriff durchzuführen, musst du einen Charge ausgeben. Man hat insgesamt 2 Charges auf der Karte, sprich, man kann auch nur 2-mal angreifen mit dieser Karte. Mhm. Wenn du einen Angriff durchführst, darfst du ein Augesymbol in einen Hit drehen. Auch schön. So, wie greift das Ding an? Das Ding hat einen Frontfeuerwinkel, und zwar einen ganz normalen. Einschränkung ist Reichweite 1 bis 2, 2 Angriffswürfel und das Raketensymbol, sprich auf Reichweite 1 gibt es keinen Bonus. Mhm. Die Superkommandos haben 2 Ausweichwürfel und insgesamt 2 Hülle, also sprich 2 Hitpoints würde ich jetzt hier mal nehmen, weil es sind ja kleine Mandalorianer im Weltraum mit Raketenrucksäcken.
Ne? Ich finde es so gut. Mir gefällt das richtig gut. Ich finde die Idee toll.
Toll ist wie bei Rebels, ist ja. Großartig. Also die werden Spaß machen. Und von den Teams kann man 2 absetzen, 2 Stück. Mhm. Auf der Karte steht auch hier Mandalorian Super Commandos in Klammer A. Wahrscheinlich gibt es dann noch ein B, damit man die besser tracken kann, natürlich. Ne? Also auf einem Pappstück steht A, auf einem anderen Pappstück steht B. Und damit man die auseinanderhalten kann mit den Schadenskarten, weil die sterben ja nicht bei einem Schaden.
Das ist richtig.
Gefällt mir.
Was ich interessant finde, ist...
Aber nur Rebellen.
Ja, wobei das Bild, was wir sehen, hat auch wieder 5 Karten. Vermutlich gibt es da auch wieder für alle anderen Fraktionen, die jetzt das Schiff ja auch dann mitnehmen kann, vielleicht auch eine separate Karte mit separaten Möglichkeiten. Ich finde es nur interessant.
Möglich.
Rebel... braucht zwei Crew-Karten, also braucht 2 Crew-Slots, steht aber non-small ship. Haben wir ein kleines Schiff mit 2 Crew-Slots? Also hätten wir das theoretisch überhaupt auf Rebellenseite?
Boah, ich glaube nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht. Also ich finde diese Einschränkung gerade sehr spannend.
Vielleicht wollten sie sich nur absichern für die Zukunft.
Ja, genau.
Das sagt dann, hey, das ist ein Team, das sind viele und deshalb geht das nicht.
Ja, macht ja auch absolut Sinn.
Sind ja 2 Teams, das ist mindestens mal 6 Leute.
Ja, nee, macht ja auch definitiv Sinn. Also ich finde es sehr thematisch schön und freue mich darauf. Dann kommen wir doch einfach zum nächsten Punkt. Wir bleiben bei den Mandalorianern, aber ergänzen das Ganze noch so ein bisschen, weil der AMG-Stream uns mitgeteilt hat, es wird ein Card-Pack geben. Pride of the Mandalorians soll es wohl heißen, indem es um alles, so ein bisschen um den mandalorianischen Part geht oder alles, was um The Mandalorian sich wohl auch mitdreht. Und da geht es um Imperium und um nur Rebellen? Nee, ich glaube nicht.
Nee, Mandalore. Nee. Alles, was
alles mit Mandalore
zu tun hat,
genau,
sei es jetzt die mandalorianischen Kriege oder was auch immer da alles passiert ist in der Geschichte. Ja. Genau. Ich meine, es gab viel Krieg um Mandalore herum.
Ja.
Und
das wird glaube ich, ein richtig gutes Cardpack, weil es auch ein bisschen die alten Fraktionen noch mal ein bisschen unterstützt. Wir haben die erste Information zu einem neuen TIE Fighter Piloten beziehungsweise dem.
Ganz kurz reingrätschen. Wir haben nicht gesagt, wann die beiden Schiffe rauskommen, über die wir gesprochen haben.
Das ist richtig. Also ich glaube, bei
Q1 hatte ich rausgehört.
Q1, aber fürs zweite, gell? Das erste kommt dieses Jahr noch, oder?
Also der
für beide. Galt für beide.
Okay, galt für beide. Ne? Also erstes Quartal 22 war das, was ich rausgehört hatte für die beiden Schiffe, sprich die Razor Crest und der Gauntlet Fighter.
Okay, ich hatte es nämlich so verstanden, dass die Razor Crest in Kürze kommt und der Gauntlet Fighter in Zukunft. Also ich hätte das jetzt anders.
Würde ich mich sehr freuen.
Also ich mich auch. Also vielleicht zum Weihnachtsgeschäft. Vielleicht, wir wissen ja, am Ende des Jahres kommt eine neue Serie rund um die Mandalorianer raus. Ja, vielleicht könnte man es damit irgendwie gleichschalten. Wir werden es erfahren. Also da gibt es noch kein offizielles Datum. Man hat sich da so ein bisschen zurückgehalten. Aber es ist richtig, um diesen Part jetzt vorher abzuschließen. Wie gesagt, wir gucken jetzt mal in dieses Pride of the Mandalorians. Wir haben zwei Karten vorgestellt bekommen, die mit diesem Päckchen offensichtlich rauskommen. Wir haben einen TIE Fighter Piloten bekommen, den ISB Jingoist.
Jingoist,
fragt mich nicht. Also ISB ist das imperiale Sicherheitsbüro, aber Jingoist, das wird mit Sicherheit auch eingedeutscht werden. Es wird immer eingedeutscht. Wie auch immer, das ist ein Inifira-Pilot, den man zweimal einsetzen kann. Er hat also zwei Punkte vorm Namen stehen. The Heartless Enforcer ist es. Ja, also Statline, wir kennen sie vom TIE Fighter, bleiben identisch. 233, Focus, Evade und Barrel Roll können wir hier durchführen. Und folgende Fähigkeit. Bevor du angreifst, kannst du ein gegnerisches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 0 bis 1 wählen. Wenn du das tust, erhält dieses Schiff einen Deplete oder einen Strain Token deiner Wahl. Es sei denn, das Schiff entscheidet sich, einen grünen Token abzulegen. Ja, ist, finde ich, toll. Sehr spannend. Vor allem 0 bis 1. Also wir wissen ja, TIE Fighter sind ja ganz oft eher so diese, die dann auch so in die Bresche springen, Gegner bumpen oder Gegner bumpen rein. Da wollen sie hin. 0 bis 1 ist super. Finde ich stark. Und Deplete oder Strain, ich meine, im Zweifel ist der Gegner nicht reingebumpt, hat keine Aktion gehabt und er kriegt eins von beiden. Dankeschön, auf Wiedersehen. Finde ich gut. Mag ich sehr.
Ich finde es richtig gut. Ich muss sagen, über das Schiff habe ich mich am meisten gefreut im ganzen Stream. Klingt jetzt so irgendwie billig.
Ja, tatsächlich. Klingt überhaupt nicht billig. Klingt nur interessant. Also,
ich habe mich total drüber gefreut und man kann zwei davon benutzen. Das Ding ist wirklich so eine erhöhte Bedrohung, finde ich. Und wenn wir schon sagen, hey, dann bumpen wir fleißig, und sei es halt mit Ini 4, geht trotzdem. Ne? Ja,
geht, klar.
Dann, wenn der eine Elite-Fähigkeit hat, was ja schön wäre, vielleicht hier einschüchtern, ne? Intimidation. In Reichweite 0, ein Ausweichwürfel weniger. Dann verpasst ihm noch einen Strain-Token, schießt halt nicht selber drauf, weil sonst ist er gleich wieder weg. Ah, nee, geht ja gar nicht, weil Reichweite 0, Entschuldigung. Ja, und du bereitest du wirklich einen super Angriff vor für eines deiner befreundeten Schiffe.
Ja. Finde ich super. Also ich mag es auch. Vor allem,
toll.
Ich bin ja doch imperialer Fan oder Imperiums-Fan. Ich habe gerade gestern habe ich mich unterhalten. Ich finde es halt schade, dass das Imperium es kann nicht mehr aufgewertet werden. Gerade die TIE Fighter. Also du siehst kaum noch irgendwelche TIE Fighter Staffeln, weil halt alles andere irgendwie besser ist. Alleine mit den Bewegungen, mit den Manövrierfähigkeiten. Ich hoffe, dass man so nach und nach vielleicht durch Cardpacks einfach dem Imperium, den TIE Fightern wieder ein bisschen mehr Liebe schenkt. Das ist ein erster Schritt, finde ich gut.
Oh ja.
Kann man auf jeden Fall mal mit einbauen. Wenn der nicht zu teuer wird und vielleicht in einer schicken Staffel mit der Inferno Squad, das wäre schön, wirklich schön. Also die vier Infernos vielleicht. Plus A2 wäre cool. Ja, würde ich sogar auf Holy verzichten. Weiß ich noch nicht. Also müssen wir mal gucken. Aber
Dann könnte es sogar gehen. Ja. Ohne Howlrunner wäre das, denke ich, absolut möglich. Inferno viermal.
Dann hast du sechs Vierer-Piloten und du kannst einfach aussuchen, wer zuerst ist. Das ist schon cool. Fände ich spannend, ja. Aber spannend
Findet
ist
auch
ein anderer. Der kannst du jetzt bitte nochmal
präsentieren. Noch, ich hätte noch 12 Gedankengänge zu dem Schiff.
Aber ach so,
ich lasse es trotzdem sein, weil es ist, nein. Ja, weil sonst kommen wir zeitlich hier wirklich in die Bredouille. Deshalb springen wir weiter. Super Idee. Und zwar zum nächsten Schiff, was auch aus diesem Cardpack stammt. Also hier Pride of the Mandalorians, der dann auf uns zukommt. Nicht allzu fern der Zukunft, hoffe ich. Und zwar Fenn Rau im Fangfighter. Kennen wir schon von Scum. In dem Fall aber für die Rebellen.
Oh ja.
Und Fenn Rau, Untertitel Mandalorian Protector.
Ja, cool. Auch thematisch sehr schön.
Auch Ini 6 natürlich. Der Fangfighter ist, wie so ein Fangfighter ist. 3 Angriff, 3 Ausweichen, 4 Hülle. Und auch die Aktionen sind genau gleich. Und auch die Chassis-Fähigkeit, Concordia Face-Off, das die Verteidigung verbessert, auch das ist gleich geblieben.
Jo.
Aber neue Pilotenfähigkeit. Bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 angreift, wenn ein gegnerisches Schiff in dessen Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 ist, darf dieses freundliche Schiff einen roten Nicht-Lock-Token entfernen. Sprich, ja. Es passt halt zu Rebellen. Es ist nicht die Ego-Sache, komm, fern rauf, vorwärts und ordentlich Feuerkraft. Nein, es ist eine unterstützende Fähigkeit. Man kann von freundlichen Schiffen, wenn sie wirklich auf Frontalkurs gehen zu anderen Gegnern, ein rotes Lock entfernen.
Nee, einfach ein, so. roten Token, also Stress.
Stress, Strain.
Also alles das, was Debit. Wir vom anderen Schiff nicht gesagt haben.
Genau, exakt. Also genau andersrum wie bei der Bo-Katan. Genau. Oh, dann ergänzen die sich aber doch ganz interessant, die zwei. Dann kann man, mit den beiden kann man so ziemlich alles Rote irgendwie wegnehmen, sofern natürlich die richtige Konstellation auf dem Spielfeld gegeben ist.
Ja. Ja, das ist gut. Schick.
Ist sehr schön, ja doch.
Ja, also ich finde, da sind wir auch wieder bei diesem Thema, ein Schiff für mehrere Fraktionen aufmachen. Ja, ich finde, wenn es halt thematisch passt, ist super. Und Fenrau passt halt einfach rein. Das ist, den haben wir auch schon bei den Rebellen im Schießepiet. Ja, also von daher, als Piloten haben wir ihn ja eh schon da.
Ja, schade. Also im Schießepiet war er zwar ganz nett irgendwie, aber auch nur nett. Wirklich begeistert hatte mich da nie. In 1.0 war eine Zeit lang mal richtig gut. Ne? Zusammen mit der Ghost wurde ja gern geflogen. Ghost und Schießepiet Fenrau.
Ja, das stimmt.
Das wäre recht sehr mächtig. Aber gut, die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Und ja, gut, mal schauen, was er dann kosten wird am Ende. Ich gehe davon aus, weniger wie der Scum-Fan-Rau, weil er einfach offensiv und defensiv bedeutend stärker ist.
Das stimmt.
Denke ich, wird der hier eine Spur günstiger werden. Ja. Okay, aber schön.
Genau, das war ja inhaltlich jetzt das, was wir zum Bride of the Mandalorian Päckchen erhalten haben. Zwei interessante Karten. Mit Sicherheit noch viel, viel mehr, was kommt. Sie hatten auch einen Screen gezeigt von dem Outland-Teil, den wir in Mandalorian Staffel 1 gesehen haben. Das Ding, was am Ende da mit den zusammengeklappten Flügeln unterwegs war oder zumindest gelandet ist. Ob das ein Thema sein wird, vielleicht gibt es einen Titel, vielleicht gibt es so eine Modifikation, respektive so eine Konfiguration. Wir wissen es nicht. Aber das Bild alleine hat mich ein bisschen glücklich gemacht.
Die Frage ist halt, was macht das Ding mit seinen Clip-Clap-Flügeln? Was macht er nicht heil? Also ich hoffe, er landet nicht auf Asteroiden, das ist ja wirklich dämlich.
Das wäre dämlich, aber schon lustig.
Das haben wir schon, das kennen wir schon. Das brauchen wir kein zweites Mal.
Nee.
Vielleicht bleibt doch mit Null stehen.
Vielleicht bleibt er mit Null stehen, wäre auch eine Möglichkeit, klar. Ne? Also falls da überhaupt was kommt. Es gab ja auch keine Andeutung oder sonstiges, zumindest keine, die ich jetzt irgendwie mir notiert hätte. Es gab aber eine Andeutung, dass AMG für die Zukunft ein paar neue, in Anführungsstrichen zu sagen, Spielmodi plant. Einer davon ist Aces High, der ein oder andere wird es kennen. Und da geht es dann um, man fliegt halt ein Schiff, was in der Regel wahrscheinlich, muss zugeben, Aces High noch nie gespielt, ich höre immer nur von.
Wirklich?
Also
ich habe es einmal gespielt bisher, online hier über TTS, ganz so frühe Lockdown-Zeiten, habe ich da bei so einem Aces High-Ding einfach mal mitgemacht einmal.
Ah ja, dann erzähl du doch was dazu, dann bist du eher der Prädestiniertere.
Also ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig an die Regeln, aber die Sache ist, man fliegt nur ein Schiff und man hat einfach ein Punktelimit. Und viel mehr gibt es dort auch nicht zu sagen. Man hat einen zufälligen Spawnpoint, an dem man reinkommt in das Spiel und man sammelt Punkte, indem man Schaden austeilt und auch abschießt in unterschiedlicher Höhe. Diese Punkte sammelt man, wenn man selber abgeschossen wird, gehen diese Punkte verloren an den, der dich abgeschossen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein gängiges Spielsystem und die Spawn-Punkt-Marker dafür gab es in der Grundbox von, einer neuen Grundbox von, glaube ich, von 2.0.
Ich meine auch.
Waren so Marker mit drei Seiten, wo du ein Schiff anlegen kannst, an drei verschiedene Seiten, mit den hinteren Guides sozusagen, und es waren die entsprechenden Symbole vom Angriffswürfel drauf. So konnte man sich das dann vorstellen, das Ganze. Auf jeden Fall kommt das jetzt auch so als Store-Event, also für die Stores, dass sie so zum Kennenlernen vom Spiel, für neue Spieler ist es gedacht. Macht auch Sinn. Und in dem Pack wird drin sein, 4 verschiedene Pre-Build-Karten. Die gab es auch schon in der Vergangenheit. Die kann man da gewinnen, also sprich, man sucht sich dann, wenn man jetzt neues das Spiel kennenlernen möchte, geht man da hin, sagt, ich würde gerne dieses Schiff spielen von den Vieren, dann kriegst du die Karte geschenkt und kannst spielen. So ist dieses Store-Event geplant,
das ist eine geile Sache. Geschenkt bekommen.
Ja, es wäre schöner, aber ich finde die Karte ist auch gut,
weil
die kriegst du ansonsten wahrscheinlich nirgends, diese Karte.
Ja.
Wir kennen die schon, die Karten, also wenn man die quer vor sich hinlegt, eine Karte, ist die nochmal ein Stück breiter wie eine normale Upgrade-Karte und hat halt schon vorausgewählte Upgrades für dieses Schiff. Die haben jetzt hier Isla Secura gezeigt, den 5er Jedi im Actis. Das Schiff hat die ganz normale Aktion, das Schiff hat die ganz normale Schiffsfähigkeit und Pilotenfähigkeit, so wie wir es kennen, hat aber 4 vorausgewählte Upgrades drauf. In dem Fall war es Ausmanövrieren, extreme Manöver, Nachbrenner und R2-D2 als Astromech. Das sind alles Sachen, die jetzt auch durchaus möglich sind. Hat aber halt, wie gesagt, ist einfach vorgebaut für dieses Event.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweggreifen soll in der Punkteliste, in der Liste von den Sachen, die gesagt haben, weil zum Thema Pre-Build-Karten kam dann später nochmal ein größerer Punkt. Wollen wir es einfach mal machen?
Ja, klar, weil.
Greife ich jetzt mal vorweg.
Ja.
Diese Pre-Build-Karten, die haben das jetzt nicht mehr Pre-Build genannt, wie es früher war, sondern standardisierte Karten. Irgendwie so hieß es dann eben. Die sollen auch in normalen 200-Punkte-Spielen spielbar werden in Zukunft. Sprich, das wird vielleicht schon mit dem nächsten Regel-Update kommen oder mit dem nächsten Punkte-Update, was gut möglich ist, weil sie gesagt haben, dass das nächste Punkte-Update nicht so ein kleines wird, wie alle in der Vergangenheit. Nein, es wird extrem viel ändern. Es ist ein riesen Update mit ganz, ganz vielen Änderungen. Warum? Kommen wir auch noch später dazu. Eins davon kann durchaus sein, dass die sogenannten Pre-Build-Karten, sprich Standardized-Builds, wie sie es genannt haben, auch ins normale 200-Punkte-Spiel eingepflegt werden, dort einen festen Punktewert haben. Man kann diese Schiffe nicht weiter modifizieren. Man muss die so nehmen, wie sie auf der Karte stehen.
Finde ich super.
Was sein kann, es erleichtert neuen Spielern den Zugang ungemein. Man muss nicht lange überlegen, oh Gott, es gibt hier 40 verschiedene Upgrades, was davon ist gut? Ich nehme so ein fertiges Schiff. Vorteil wird sein, dass dieses Schiff in der Kombination wahrscheinlich etwas günstiger ist von den Punkten her, als wenn man es sich einzeln zusammenstellt. Dafür ist man natürlich an die Auswahl gebunden.
Ja, und es gibt auch manche, zumindest wenn wir jetzt mal diese Pre-Build-Karten, die wir jetzt schon kennen, ne, die es ja jetzt schon zwischendurch mal gab, in den einzelnen Packs, da gibt es ja auch teilweise Kombinationen, die so in dem Spiel, auf einem Schiff gar nicht funktionieren, dass du zum Beispiel auf einem Falken 3 Crew-Slots hattest beispielsweise, weil dann...
Oder Iden Versio mit einem Torpedo.
Genau, ja, so Dinge halt. Also das ist ja auch nochmal, also, ist ja auch
TIE Fighter mit einem Torpedo. Genau.
Eine spannende Geschichte.
Ist eine interessante Sache. Die Frage ist, werden die älteren Karten, die es schon im Markt gab, die es schon bei Turnieren zu gewinnen gab, werden die reinkommen oder nicht? Mhm. Weil es kann sie ja wieder nicht jeder bekommen. Die muss man ja gewinnen bei einem Turnier.
Ja,
oder irgendeinem Store-Event bekommen. Irgendwo müssen sie ja herkommen.
Ja. Oder sie bringen halt doch auch dafür irgendwann nochmal ein Card-Pack raus, was ja jetzt prinzipiell ja auch nicht schlimm wäre, wenn sie das machen würden. Ich meine, so Karten, wie wir es mit Isla Secura haben, die halt natürlich so komplett vordefiniert sind. Ich habe so eine von Kylo Ren, glaube ich. Die kriegst du halt nur auf Turnieren, aber wenn du halt so eine Pre-Build-Karte hast, wo halt einfach nur nicht komplett mit ausgeschriebenem Text die ganzen Upgrades drinstehen, dann ist das ja auch in Ordnung. Also dann kannst du sie immer noch proxen zur Not, wenn du die halt die einzelnen Dinge nicht haben solltest.
Ich glaube, der Gedanke war, die wollten es halt für neue Spieler wirklich so haben, ey, es steht alles auf einer Karte.
Ja, ja,
du musst dir keine Gedanken machen. Das finde ich super. Das ist ein toller Zugang für neue Spieler.
Absolut
sinnvoll. Okay, dann nehme ich den nächsten Punkt auch gerade mit, was auch noch kommt als Store-Event, auch praktisch für neue Spieler auch gedacht sein soll oder einfach unterhaltsam für erfahrene Spieler, ist
Fußball, hab ich
ein gehört. Event. Genau, The Droids You Are Looking For heißt das Ganze. Da geht es um, dass irgendwelche Droiden irgendwo rumschweben im Weltraum zwischen irgendwelchen Trümmerfeldern und mit den großen Schiffen kommen sie nicht rein, um die rauszuholen und deshalb haben alle Jäger irgendwelche Erschütterungsblaster oder sowas dabei und dann kannst du die praktisch rausschießen, sozusagen in die Nähe deines Hauptschiffes oder Tor, ne? Und dadurch Punkte erzielen. Und wenn du stirbst, spawnst du dann irgendwo wieder.
Das ist ein bisschen
nette Sache.
Ist das so ein bisschen wie Blood Bowl? Das hat mich daran irgendwie erinnert, dass ich das
gehört. Ich glaube, Blood Bowl ist mehr wie Football. Nur halt blutiger.
Es hat mich so ein bisschen mit dem Tor irgendwie daran erinnert, ich weiß auch nicht, aber man kann ja da vielleicht einfach mal kurz sagen, das mag vielleicht nicht jeden liegen. Nicht jeder möchte irgendwelche Special-Event-Spiele spielen oder irgendwelche Special-Modis. Ich finde es aber schön, dass sie sich überhaupt Gedanken machen. Ich meine, Aces ja. High ist jetzt kein neues, ist das kein neues System, das gab es schon. Aber jetzt dieses Droid Soccer oder Droids You're Looking For, das ist ja schon mal irgendwas anderes. Also das Spiel wird weiterentwickelt, in welche Richtung auch immer. Aber das finde ich schön, muss ich jetzt an der Stelle vielleicht einfach ganz kurz sagen, weil ich es einfach wichtig finde. Man muss nicht immer nur auf die ganzen alten Dinge irgendwie bauen, sondern neue Dinge sollte man auch einfach mal sich anschauen zumindest. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich finde es spannend. Aces High werde ich mir auch noch angucken. Ich habe es halt noch nicht geschafft. Es tut mir leid.
Ja. Ist ja alles ein schöner Zugang, wenn man das Spiel noch nicht kennt. Eben. Oder einfach mal eine Abwechslung. Es ist einfach was Zusätzliches. Es ersetzt nichts Altes.
Genau. Was auch nichts Altes ersetzt, ist eine weitere Information. Das war eine geile Überleitung. Und zwar wir haben erfahren, dass die offizielle App von FFG, respektive AMG, wahrscheinlich FFG noch, wird nicht mehr weiterentwickelt. Also die App für den Squad-Builder-App wird nicht mehr weiterentwickelt, es wird keine Updates mehr für geben, es wird in Zukunft alles nur noch per PDF weitergegeben. Warum ist das so? Ich glaube, sie haben es nicht wirklich genau gesagt. Ich denke mal einfach, dass da auch viel Entwicklungskosten trotzdem mit reinfließen. Und wenn du halt eine PDF hast, die lässt sich schneller anpassen als wirklich so eine App. Und wir haben genug andere App-Entwickler, die das großartig machen. Und ich glaube, das ist so mit der wichtigste Punkt. Warum soll ich jetzt was entwickeln, was eh keiner verwendet, weil es viel, viel bessere Möglichkeiten gibt. Wir hatten von einem Jahr, glaube ich, hatten wir über die App gesprochen von FFG und wir hatten beide auch gesagt, sie ist gar nicht so schlecht, aber sind wir mal ehrlich, hast du sie im Nachgang noch irgendwann mal verwendet? Ich glaube, ich habe sie für ein, zwei Sachen verwendet. Und als ich dann ein wichtiges Spiel gespielt habe in der Liga, hatte ich diese App verwendet und sie hat mir eine Karte, da hat mir ein Upgrade gegeben, was illegal war, was ich hätte eigentlich gar nicht reinbauen können. Und da habe ich dann gesagt, war ich dann
das bedient. Ja. Nee, die App ist einfach durch. Die hat einfach nicht geschafft, auf den Standard von irgendwelchen Fan-Apps in Anführungsstrichen irgendwie auf den Standard zu kommen und deshalb ist da Ende.
Ja.
Deshalb benutzt Launchpad Next, benutzt Yet Another Squad Builder, großartig beides.
Ja.
Und damit kommt man wirklich zum Ziel und die sind so unglaublich schnell upgedatet, das kann man so schnell, kann eine Firma gar nicht reagieren.
Das ist absolut richtig. Ja. Also, ja.
Dass sobald Punkte kommen, bumm, über Nacht sind die auf dem aktuellen Stand. Wahnsinn.
Genau.
Okay. Genau. Wann tun wir updaten? Und zwar das nächste Punkte-Update haben sie, kommt jetzt auch die Tage, haben sie gesagt, und zwar Ende September. Also sprich in ungefähr 14 Tagen, ein bisschen mehr. Und es wird sehr, sehr viele Änderungen beinhalten. Haben sie schon gesagt. Und das klang nicht nur nach, ah ja, statt 10 Änderungen 20. Nee, mehr so ziemlich alles.
Was ja auch wahrscheinlich Sinn ergibt, auf, wenn man mal guckt, was jetzt in Zukunft kommt. Weil FFG hat uns ja, und da würde ich jetzt gerne den übernächsten Punkt vorziehen, weil er jetzt sich auf die Punkte bezieht. FFG hat ja ein paar Regeländerungen angesprochen. Und zwar werden wir auch in Zukunft keine Bits mehr haben. Was heißt das? Jeder von uns kennt das Prinzip, vielleicht für die Neuen, die es noch nicht so genau kennen. Man baut eine Staffel mit 200 Punkten und es gibt manchmal auch einfach die Situation, dass man sagt, ich möchte vielleicht ein paar Punkte weniger haben, damit ich den Bitkampf gewinne und dann entscheiden kann, wer First Player ist in meinem Spiel. Das ist ganz wichtig bei Ass-Spielern, die dann auf jeden Fall entscheiden wollen, wer fliegt zuerst, wer schießt zuerst. Und AMG hat jetzt gesagt, ja, nee, wir haben jetzt mehrere Systeme getestet und haben bei keinem System irgendwie eine Möglichkeit gefunden, diesen Punkte-Bit so auszubalancieren, dass er fair ist oder dass er gut ist. Und jetzt ist einfach so, naja, wir machen keine Bits mehr und jeder kann 200 Punkte bauen. Baust du keine 200-Punkte-Liste, kriegt dein Gegenspieler die Differenz bis zu den 200. Du hast also 180 Punkte, ne, weil du gesagt hast, ich möchte das jetzt so, und dann kriegt dein Gegenspieler schon einfach mal per se zum Start der Runde 20 Punkte auf sein Siegerkonto.
Ganz genau.
Genau.
Ja, also prinzipiell, also kein Bieten mehr. Ja, hat Vor-, hat Nachteile, ist sicher. Also was ich großartig finde, ist die Entscheidung, dass wenn jemand die Punkte nicht voll ausreizt, dass der Gegner die gut geschrieben bekommt. Das finde ich ist eine super Idee. Das ist absolut fair, ne? Weil wenn man jetzt nur Asse hat, die ultra beweglich sind und super defensiv sind zum Beispiel, und man rennt die ganze Zeit nur weg, oder du schießt nur einen ab von beiden, hast du nie die Chance, irgendwie die vollen Punkte zu erzielen oder was, ne? Du nimmst, eigentlich tust du dem, tust dem Gegner die gebotenen Punkte vorenthalten, gewissermaßen. Und das ist eigentlich nicht fair. Ne? Deshalb finde ich, dass die Punktedifferenz zu den 200 Gegner automatisch bekommt, zu Beginn des Spiels, finde ich, ist absolut richtige Entscheidung.
Ja. Vor allem, weil jetzt, man jeder, der sowas baut, jeder, der eine Liste baut, wo er sagt, ich habe drei Asse drin, ich möchte so wenig Punkte wie möglich haben, Leute, jetzt könnt ihr eure Listen noch vervollständigen, ihr könnt sie ausbauen, ihr könnt da noch coole Sachen reinbauen, die ihr vielleicht rausgelassen habt, weil ihr gesagt habt, ich möchte die Punkte sparen. Ja, ja, plötzlich wird ein Upgrade vielleicht interessant. Es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, ich möchte meinem Gegner diese 2-3 Punkte vorenthalten, sondern vielleicht habe ich da auch einen nennenswerten Effekt durch, dass ich sage, ich kann irgendein Upgrade mehr reinbauen, was meinem Spiel, was meinem Ass noch etwas mit sich bringt. Und sind Asse jetzt tot? Das haben ja auch viele, die das gehört haben. Also im Stream wurde das auch schon ein paar Mal dann geschrieben, oh, jetzt ist das Ass-Spiel tot, bla bla bla. Nee, ich glaube, es ist nicht tot. Man muss jetzt einfach nur noch einen besseren Weg finden, um seine Asse zu nutzen, um sein Spiel zu spielen. Es ist jetzt einfach nochmal was Neues und wir müssen uns dran gewöhnen. Und ich finde es auch nicht schlimm. Also ich fände es schlimm, wenn sie es weiter so gelassen hätten und dann noch irgendwie, keine Ahnung, wenn sie es anders da verändert hätte, ich weiß nicht wie, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sehr, sehr schön, weil es halt auch für neue Spieler auch wiederum einen Effekt bringt, weil man sagt, okay, guck mal, du hast das ja vorhin schon gesagt, René, man muss sich jetzt nicht die Gedanken machen, ich habe hier so und so viele hunderte von Updates, was nehme ich denn da jetzt am besten mit oder wo spare ich jetzt Punkte, weil manche Leute verstehen es vielleicht noch nicht, weil sie neu sind und hier haben wir jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, jeder nimmt 200 Punkte oder bis zu 200 Punkten und wenn du halt weniger mitnehmen möchtest, dann kriegt dein Gegner halt den Vorteil. Bitteschön. Dann musst du trotzdem gut spielen.
Also Punkte sparen bringt jetzt gar nichts mehr. Nö. Man bietet, hat keinerlei Vorteil. Richtig. Überhaupt keinen.
Ja, und ich meine, wann hast du deine letzte Liste gebaut, die unter oder die so tiefen Bit hatte, dass du gesagt hast, Mensch, ja, also meine letzte Liste war 199 Punkte. Ich glaube, das habe ich schon immer so gehabt, so zwischen 198 und 200
Punkte. Ich nicht. Ich habe schon Listen gebaut, wo es mir wichtig war, möglichst viel zu bieten. Nicht übertrieben viel, muss man halt je nach Schiffen gucken, je nach Liste. Aber schon der Gedanke, hey, ich möchte gerne zuletzt fliegen. Mhm. Ich möchte keine Initiative haben. Ich will bestimmen, dass der Gegner Initiative hat, weil du es dann mit den Assen doch bedeutend leichter hast. Es macht schon einen gravierenden Unterschied im Asse-Spiel aus, finde ich.
Wie wird's jetzt?
Ja, das werden wir sehen. Das wissen wir noch nicht genau. Momentan heißt es noch, der Startspieler wird zufällig ermittelt. Genau. Es liegen noch keine neuen Regeln vor. Die neuen Regeln kommen noch demnächst. Ich nehme an, vielleicht ist auch hier Ende September zusammen mit den Punkten. Ja. Nehme ich stark an, weil sonst würden sie nicht so viele Punkte ändern, wenn sie nicht auch simultan die Regeln ändern würden.
Richtig.
Der Startspieler wird zufällig ermittelt. Okay, wir werfen einen Würfel. Gut, 50-50 Chance. Das heißt, man muss seine Liste aktuell drauf auslegen, hey, ich könnte Startspieler sein oder auch nicht. Das heißt, das tut eigentlich den Listenbau, den Staffelbau grundlegend verändern.
Absolut
richtig. Man muss ganz anders rangehen an die Sache. Es gibt ganz anderen Piloten die Möglichkeit, gut zu sein. Es verändert auch die Punktekosten drastisch bei manchen Piloten. Beispiel Valscaris. Der hat praktisch eingebaute passive Sensoren. So, oder so, ziemlich. Ne? Und dem tut es nicht weh, wenn er als Erster fliegt. Oder als Letzter. Ist beides schön für den. Also der ist flexibler dann, unabhängig davon. Andere Piloten, beispielsweise so ein Tierfell, der will den Bullseye haben. Das ist schon einfacher, wenn er zuletzt fliegt gegen andere Sechser. Ja, ansonsten wird es extrem schwer. Die Frage ist er dann noch seine Punkte wert? Er könnte günstiger werden dadurch.
Ja.
Und das kann man nicht ausschließen.
Das ist ja auch ein Thema.
Alles möglich. Und deshalb diese gravierende Veränderung, also für mich zumindest, so wie ich mir es vorstelle, die gravierende Veränderung im Staffelbau.
Ich frage mich dann natürlich echt, wie sie es machen. Also es gab jetzt auch schon, also im Stream selber wurde auch gesagt, und das war vielleicht ein bisschen auch undeutlich oder ich bin mir nicht sicher, also es gab dieses Thema, naja, wird jetzt wirklich pro Runde im Spiel die Initiative neu ausgewürfelt? Das war ja ganz kurz ein Thema, aber der Michael Plummer, das ist ja der Head Developer, der hat dann auch noch gesagt, es wird pro Match einmal ausgewürfelt. Genau. Ich gehe davon aus, also dass wir wirklich dann am Anfang des Matches einfach diese Würfel werfen. Von mir aus auch gerne mit drei Würfeln, dass man sagt, naja, der das höchste Ergebnis hat, der hat dann halt, also dass man halt nicht von einem Würfel aus macht, keine Ahnung. Aber jeder muss halt jetzt einfach bei seinem Staffelbau damit rechnen, du sagst es ja ganz richtig, dass ich dann vielleicht Spieler 2 bin, weil ich kann nicht mehr davon ausgehen. Und ich sag mal, das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, also wenn man sich Star Wars anguckt, kannst du nicht immer damit rechnen, dass du Spieler 1 bist. Also
es ist. Naja, ganz klar, logisch. Ja. Ne? Finde ich ja okay, macht auch Sinn. Ne? Also ich glaube, es gibt in dem Spiel eine ganz neue Richtung, keine schlechte Richtung, keine schlechtere Richtung, auf gar keinen Fall, finde ich. Ja, ist nur ein bisschen anders. Aber auch, wie gesagt, wenn der Startspieler zufällig ermittelt wird, wäre es immer noch möglich, dass der Startspieler von Runde zu Runde wechselt.
Ja.
Gibt den Startspieler-Token.
Also,
ja, den kennen wir ja,
war dabei. Wir reden von Match zu Match, nicht von...
Also nein, ich spreche jetzt von Runde zu Runde.
In einem Spiel,
jede Runde. Wir haben jetzt so und so viele Runden, es wird gewürfelt, wer fängt an? Okay, du bist Spieler 1, du bekommst den Startspieler-Token. Der war in der Grundbox drin, der ist da drin. Okay, Endphase, die Regeln, Startspieler-Token wechselt zum Gegner. Noch fairer geht's nicht. Abwechselnd. Du kannst es einplanen. Es ist ein zusätzliches taktisches Element im Spiel, das beide nutzen können. Ne? Von Runde zu Runde. Das heißt, du musst eigentlich dadurch müsste man noch vorausschauender spielen, weil du musst ja einplanen, hey, Moment, nächste Runde fliege ich zuerst an meinen Gegner.
Ja, und ich glaube, das ist genau das, was
halt... Okay, ist das schwer zu merken.
Wir haben jetzt,
da liegt ein Token, der sagt dir, wann du dran bist.
Ja, wir haben jetzt viele Punkte gesagt, die halt gerade neue Spieler ja, die es denen leichter machen soll. Macht es das den neuen Spielern leichter? Ich glaube nicht.
Doch, ich weiß nicht. Abwechselnd ist ja ganz klar. Hey, wir würfeln einmal aus und dann ist abwechselnd. Der Token sagt, wer dran ist.
Ja,
der gut. ist groß und fett und der liegt bei dir. Also ich finde, es geht, es ist überschaubar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich es trotzdem weglassen.
Ja, das fände ich, also ich finde diesen,
kann ich mir vorstellen,
diesen Wechsel ständig fände ich auch.
Also ich fände es unglaublich fair. Ja. Ich fände es unglaublich interessant auch. Also mir würde es sehr gut gefallen, aber ich befürchte so ein bisschen, dass es weglassen. Es wird nur einmal gewürfelt und dann ist das so. Für dieses Spiel. Ne?
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, auch in Sachen Spieldauer haben sie das fallen gelassen.
Oh ja.
Was jetzt aber erstmal primär für Casual-Spiel geht. Sie haben gesagt, haben ja mal geguckt und bemessen, wie lang Spiele dauern, wie viele Runden wirklich meistens gespielt werden. Das waren so 10 bis 12, glaube ich, waren so die meisten Spiele.
Ja.
Oder noch weniger sogar oft. Wir sprechen nicht von Tabletop Simulator, wir sprechen von echtem Spiel. Auf dem Tisch mit Menschen. Ja, das heißt, sie empfehlen jetzt im Grundbuch eine Rundenzeit zu begrenzen, nämlich 12 Runden Spiel. Mindestens aber 9 Spielen und maximal 15 Runden.
Kann man vor dem Match immer miteinander besprechen, wie viel man machen möchte.
Genau. Das gilt aber erstmal nur für Casual-Spiele, nicht für Turniere. Weil im aktuellen Regelwerk ist keine Zeitbegrenzung, keine Rundenbegrenzung, gar nichts drin. Das heißt, einfach spielt gegeneinander, bis einer tot ist. Und das wollten sie ein bisschen abkürzen. Vielleicht auch, weil man auf die Verpackung draußen draufschreiben kann, dauert so und so lange das Spiel. Eine Möglichkeit, Marketinggründe oder auch für neue Spieler vielleicht, hey, ich weiß, es ist irgendwann zu Ende. Lädt vielleicht auch eher in so ein Spiel an, als wenn einer fragt, hey, wie lange dauert denn das? Ah, bis einer tot ist. Naja, ist nicht so einladend, sagt man lieber, dauert 12 Runden.
Ja, zumal du musst dir überlegen.
Finde ich, ist eine nette Sache.
Also manchmal ist es ja so, bis die erste Engagement-Phase kommt, vergehen ja schon 2 Runden. Also
meistens.
Also
2 mindestens, manchmal auch 3, vielleicht mal 4, das ist schon extrem, glaube ich.
Ja, und ich glaube, das ist natürlich, also das soll auch vielleicht ein bisschen dieses Thema, was ja auch ganz oft da war, dieses Fortressing, wird das so genannt? Also dass man halt lang in seiner eigenen Hälfte rumfliegt, um halt irgendwo Zeit zu schinden, vielleicht auch.
Ach so, na gut, das darfst du ja sowieso nicht.
Nee, darfst
das
du nicht,
ja, aber vielleicht... Anders, ja. Fortressing heißt ja, kein Schiff verändert die Position bei dir. Die bleiben ja wirklich stehen, wo sie sind.
Das ist so eine blöde
Konstellation, dass keiner ein Manöver ausführen kann, was total dämlich ist. Aber naja. Also auf jeden Fall da eine Beschränkung. Wie gesagt, die Beschränkung gilt erstmal nicht für Turniere. Bei Turniere haben sie im anderen Stream, gestern?
Der war kurz danach, das war der Paint-Stream. Also das war kurz drauf, ja.
Okay, da haben sie ja noch gesagt, dass die Rundenbegrenzung nicht für Turniere gilt, möglicherweise nicht für Turniere gilt. Also es kann auch sein, dass es eventuell in Turniere kommt, Rundenbegrenzung plus Zeitlimit. Mhm. Also das Zeitlimit wird auf jeden Fall in den Turnieren bleiben, allein schon aus dem Grund der Planbarkeit für die Turniere, weil man kann keine Turniere planen und wenn man nur Rundenzeiten angibt als Maximum im Spiel.
Ja.
Das funktioniert nicht. Dann hast du Leute, die spielen einfach mal zu deutlich langsamer oder du hast 2 Spieler, die große Schwärme spielen. Entsprechend wenige Runden wird gespielt.
Eben.
Und da dauert alles sehr, sehr lang. Von daher gehe ich von aus, dass in den meisten Formaten das 75 Minuten Spiel bleiben wird.
Ja.
Das ist das Gängige, weil anhand dessen haben sie ja auch die Runden bemessen. Und von daher
bin ich
da unbesorgt, was das kommende Turnierformat betrifft.
Ja. Also sie es ja jetzt nur für den Casual-Bereich hauptsächlich verwenden, dann ist das, ich finde es eine gute Geschichte. Und Ist halt für neue Spiele auch wieder interessant. Schauen wir in den nächsten Punkt, den Sie genannt haben. Es wird eventuell, oder was weiß ich nicht, eventuell, es wird ganz sicher, aber wie sie aussehen, wissen wir noch nicht, Einschränkungen geben für gewisse Karten, die dann also entweder gebannt oder eingeschränkt nutzbar sind, whatever that means, also mit eingeschränkt bin ich nicht so ganz sicher, bezieht sich nicht auf Listen, sie haben es zwar Banlists genannt, aber das bezieht sich wohl doch nur auf Karten, die, das könnte man davon ausgehen, dass man sagt, die sind im Spiel einfach zu stark geworden und deshalb muss man sie irgendwie rausnehmen. Also ich habe da die ganze Zeit so ein Beispiel im Kopf gehabt, Supernatural Reflexes ist eine Karte, wenn die gespielt wird, ist die einfach saustark. Jetzt haben sie es aktuell hochpunktiert, damit sie nicht so oft genommen wird. Und da, glaube ich, wird auch ein ganz großes Thema raus werden, dass sie halt jetzt auch gerade solche Karten, Supernatural Reflexes oder das von den Separatisten hier mit diesem Traktor-Dingens, in Snare heißt es, glaube ich.
Genau. Von den Nantex, diese Super-Duper-Karte.
Genau, dass sie halt solche Karten jetzt einfach wieder punktetechnisch reduzieren, aber für Turniere dann vielleicht auch einfach sperren.
Absolut möglich.
Finde ich das gut? Ich glaube schon. Nutzt mir das was? Gut. Ja, also bislang habe ich sowas so Karten noch nicht verwendet, aber es gibt mit Sicherheit hier einfach, dass man sagt, guck mal, wir können auch Karten, die zu regelmäßig gespielt werden, die im Grunde in jedem Bild mit drin sein müssen. Sam Wessel in irgendeiner Form, von mir aus, ja. Dass man sagt, oh, die sperren wir jetzt einfach mal. Die ist für dieses Turnier nicht zugänglich, nicht zulässig. Finde ich stark. Ist natürlich aber auch die Frage, wie machen sie das? Ist das dann nur im Organized Play ein Thema? Kann dann auch jeder Store sagen, wir nehmen jetzt diese Karte raus? Keine Ahnung. Oder haben sie da was gesagt? Da bin ich mir nicht sicher.
Gute Frage, bin ich mir auch nicht sicher, aber auf jeden Fall definitiv kann das Turnierformat abhängig sein, wie wir es schon mit dem Hyperspace kennen, ist ja genauso, da darfst du ja nur die in die Piloten oder auch nur die in die Schiffe oder nur die in die Upgrades fahren.
Ja.
Jetzt wird es vielleicht einfach eine Bundlist geben, sprich irgendwas ist überhaupt nicht mehr erlaubt in OP, keine Ahnung, Sam Vessel Crew zum Beispiel.
Genau.
Oder man kann auch sagen, Einschränkungsliste im Sinne von Crackshot ist toll, aber viel zu stark zur Zeit, deshalb darf Crackshot nur einmal in der Liste vorkommen. Mhm.
Ja, das wäre Einschränkung.
So ein imaginärer Punkt davor gesetzt, weil das steht auf der Einschränkungsliste. Bei allem, was Weltmeisterschaft ist, nur als Beispiel, darfst du nur einmal Crackshot in deiner Liste haben. Oder nur einmal Thermaldetonator. Weil das ist eine weitere Möglichkeit, ohne an den Punkten zu drehen, da ein bisschen zu regulieren. Oder zum Beispiel, man könnte sagen, Schwärme wollen wir aktuell nicht. Das heißt, du darfst jedes generische Schiff darf maximal viermal vorkommen.
Okay. Könnte man machen.
Könnte man machen. Oder jedes generische Schiff eines Typs. Also sprich, wenn du jetzt eine Drohne hast mit einer INI 1, Separatisten-Drohne, davon darfst du 4 nehmen. Okay, darfst aber noch die INI 3-Drohne auch nehmen, die generische.
Weil,
bis zu 4. Ja. Passt weil natürlich nicht rein. Nimmt, Genau, so hast du keine 8 Stück, sondern nur 7 oder 6 oder sowas. Das wäre auch eine Möglichkeit. Könnte man auch für jede Fraktion irgendwie anpassen. Halte ich für realistisch. Finde ich auch sehr interessant. Gibt dem Spiel eine ganz neue Tiefe und Ausrichtung. Ne?
Als aber dann auch, also
es da ist einfach
da muss halt dann auch, da muss halt auch AMG auch hinterher sein. Also das ist halt auch so. Wir haben jetzt halt gerade zuletzt gemerkt, dass ja viele Sachen sehr willkürlich veröffentlicht worden sind. Ich hoffe, dass sie halt da wirklich jetzt auch am Strang ziehen, vielleicht auch mit der Community an einem Strang ziehen. Sie haben ja Testspieler, das haben sie erwähnt. Woher die kommen, das weiß aktuell, glaube ich, keiner ganz genau.
Ich glaube, das sind immer noch die gleichen wie bei Fantasy Flight Games.
Okay,
Ich meine, es sind noch die gleichen. Die stehen ja auch immer mit drauf auf den in den Heftchen, die kleinen.
Okay, ich habe kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Habe ich mir auch noch nie angeguckt, die Namen. Aber
das. Ich habe mal drüber gelesen. Ich konnte 2, 3, 4 vom Namen her erkennen, so die man in Amerika mal hört von den Spielern. Da waren ein paar dabei.
Okay, aber das wäre halt dann wirklich was. Da müssen sie halt dann wirklich auch hinterherbleiben, weil dann muss halt so ein Update darf halt nicht dann ein halbes Jahr dauern, da muss man halt vielleicht auch mal nach 2 Monaten schon mal wieder updaten. Das finde ich cool, wenn dann bleibt das Spiel lebendig und das ist ja das, genau. Die Gefahr, das, die viele jetzt sehen, dass das Spiel stirbt. Warum auch
immer. Ja, gar nicht.
X-Wing 2.5. Nicht.
Alles cool so. Nee, ich bin mir sicher, dass AMG da auch schneller sein wird wie FFG. Wette ich mit dir. Aus dem einfachen Grund, wenn du jetzt das Marvel Crisis Protokoll anschaust, dort gibt es auch Bann- und Einschränkungslisten, die immer saisonal in relativ festen Abständen, manchmal auch unplanmäßig angepasst werden. Mhm. Da ist, wenn man in der Historie schaut, da hat sich immer, da wird fleißig viel geändert, auch das Regelwerk. Das wird einfach zwischendrin immer, oh, Achtung, wir haben da was gemacht, guck mal, neues Regelwerk online, bitte sehr. Ne? Ja. Wir haben da was korrigiert, wir haben da einen Fehler behoben. Also sie sind da schon hinterher. Also das ist nichts, nicht so, dass sie irgendwann warten, wir müssen jetzt 6 Monate warten. Ich bin mir sicher, die sind da deutlich flexibler. Und ich, so wie die das vorgestellt haben in dem Stream, bei der Mini-Stravaganza, hast du schon gemerkt, dass die Bock drauf haben auf X-Wing. Das hast du schon gemerkt. Das hast du ihnen richtig angemerkt. Das war nicht nur so, ah komm, wir quetschen jetzt noch den letzten Rest raus, den FFG vorgearbeitet hat. Nee, war es nicht. Die wollen selber Sachen machen. Und das haben sie auch gesagt. Das heißt, ja, wie hat er so schön gesagt, der Schickheißer mit Nachnamen, der hat auch gesagt, er möchte und will, dass wenn er in Rente gibt, er das X-Wing-Spiel am nächsten abgibt, der es weitermacht. Und er war vielleicht 40?
Ja, wenn es hochkommt, bin ich mir nicht sicher.
Er hat also graue Haare gehabt.
Ich hoffe, er bleibt noch länger am Amt. Ja, ich also auch. Ich muss auch sagen, also
ich habe ein gutes Gefühl bei denen.
Die Streams wirken zwar alle immer so, das liegt vielleicht auch einfach an Corona, manchmal so ein bisschen unbeholfen, weil es halt anders ist wie bei FFG. Aber ich finde, sie sind sehr, sie wirken sehr offen und ehrlich. Also es ist dieses, du hast das Gefühl, da wird nicht nur irgendwie was abgelesen, sondern man macht sich da halt auch wirklich ein bisschen Gedanken. Ich will sie jetzt nicht zu hoch in den Himmel loben, weil wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie sie das mit diesem Update umgehen, wie diese Rules-Updates kommen. Aber ich gebe ihnen ein paar Vorschusslorbeeren. Ich hoffe einfach, oder bin mir sicher, dass es gut wird und dass wir auch alle in der Community das weiter spielen werden. Und da hoffe ich.
Ja, werden wir das. Natürlich hören wir das. Also der Stream hat mir richtig Hoffnung, was heißt Hoffnung gemacht. Der hat mir nahezu schon bestätigt, dass das auf einem sehr guten Weg ist. Mhm. Das ganze Spiel ist auf einem ausgezeichneten Weg und über den treu bleiben, bin ich mir sicher, bleiben die sonst auch.
This is the way, huh?
So sieht's aus.
Genau.
Ja, was? Komm, mach weiter, du bist dran.
Nee, ich habe ja schon über den Kartenrand gesprochen.
Oh, okay, dann genau, neues Turnierformat, das auf jeden Fall kommt. Turniere mit Szenarien. Mhm. Also sprich, nicht nur Dogfight-Turniere. Wir schießen es ab, bis einer tot ist oder die Zeit rum ist oder die Runden, wer weiß. Nee, es soll tatsächlich Szenarien geben, wo nicht unbedingt immer den Gegner final alle zu zerlegen, dass der die Möglichkeit ist, um zu gewinnen. Mhm. Wie genau die aussehen, wurde noch kein Wort verloren, ist auch nicht so spannend. Das Wichtige ist nur, Hauptsache, es gibt ein bisschen Abwechslung und vielleicht muss man da die Listen auch mal in die Richtung auslegen. Nicht nur auf alle zerstören, sondern vielleicht auch mal auf ein neues Szenario, auf andere Siegbedingungen optimieren. Ja. Finde ich interessant, noch mehr Tiefe verspielen.
Wobei ich da hoffe, dass sie das wirklich dann auch getrennt voneinander halten, weil wir müssen natürlich auch, man kann ja nicht sagen, hey, wir machen jetzt ein OP-Turnier und jeder muss jetzt diese Szenarien spielen, weil da hat vielleicht noch nicht jeder Bock zu. Ja, da muss es ein Szenarien-Turnier geben.
Das Turnierformat, das wird dabei stehen,
bin ich mir ganz sicher. Das muss halt.
Achtung, dieses Turnier, diese Regeln, diese Siegbedingungen, Punkt, könnt ihr machen oder könnt ihr lassen.
Genau.
Was auch immer.
Dann, das ist, gehst du sogar ein bisschen angrenzend an das, was du erst gesagt hast, weil das haben sie dann auch so ein bisschen auch mit reingepackt, Szenarien. Es soll ja neben diesen Bride of the Mandalorian, soll es ja auch noch andere Card-Packs geben, die in Szenarien aufgeteilt sind. Also beispielsweise haben sie gesagt, Battle of Yavin soll es ein Card-Pack geben mit Pre-Build-Karten. Also haben wir auch schon im Aces High-Bereich drüber gesprochen. The Siege of Coruscant, also die Belagerung von Coruscant, wird ein Thema sein. Da soll wohl je 10 Piloten für jede Fraktion dabei sein. Battle of Yavin können wir damit rechnen, Imperium gegen Rebellen, Siege of Coruscant, Separatisten gegen Republik. Was das jetzt auch genau bedeutet, leider wurde das nicht detailliert besprochen, schade eigentlich. Aber ich finde es schon mal sehr nett, dass sie halt da auch schon ein bisschen Zukunftsvision zeigen. Ich meine, das haben sie in eine Stunde reingepackt. Vielleicht war es keine ganze Stunde. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es vielleicht sogar nur 45 Minuten waren. Aber sie haben
so einen Hauch drüber.
Es war sogar ein Hauch drüber, okay.
Ich glaube, eine Stunde paar zerquetscht.
Okay. Also ich finde trotzdem, das, was sie halt alles angesprochen haben, da haben sie eine ganze Menge gemacht. Was das jetzt alles bringen wird, werden wir in der Zukunft sehen, weil das war, glaube ich, auch wirklich so ein Blick in die Zukunft, nicht ein Blick in die Kürze. Das werden wir also 2022 wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres erst erhalten. Und wie genau das ausschaut, werden wir dann mit Sicherheit auch nochmal erfahren. Dann gab es einen neuen Begriff, also haben wir es jetzt hier kommuniziert, Standardized Loadouts, also die standardisierte Beladung, könnte man es, glaube ich, übersetzen.
Auf Ausrüstung.
Ausrüstung, genau.
Irgendwie so, ne? Schwer also, zu übersetzen.
Was ja auch eigentlich so nach Pre-Build halt einfach klingt, ja. Was,
genau.
Das ist es.
Ja,
das ist
ja
das, nichts anderes.
Genau. Das ersetzt die Pre-Build-Karten, schimpft sich dann Standardized Loadout, klingt schöner wie vorgefertigt.
Ja. Ne? Ja.
Also, klingt angenehmer.
Also grundsätzlich und, kommt da halt eine ganze Menge auf uns zu. Mhm. Das Spiel stirbt definitiv nicht aus. Es gibt ja noch, wir haben noch zwei andere Punkte, die vielleicht noch relevant sind. Wir hatten ja eins schon angesprochen.
Was vielleicht noch interessant ist, in diese Schlachtenkartenpacks mit Battle of Yavin, Siege of Coruscant, werden auch Szenarien drin sein. Ganz wichtig, genau. Bei Battle of Yavin wird auf jeden Fall das Trench Run Szenario drin sein. Also der Klassiker Episode 4, Luke Schacht
haben.
Am Todesstern graben und Darth Vader hinterher mit der schwarzen Staffel. Wer ist da drin? Mauler Mithil fliegt
da. Mauler Mithil, den zweiten kennt man denn.
Ja, den zweiten kennt man, dann lernen wir vielleicht hier kennen, ne? Auch wieder eine gute Möglichkeit. Und wer ist da drin? Dutch Vendor muss dabei sein.
Wedge Antilles. Jack Pawkins.
Bix, Darklighter.
Ja, klar.
Ja, alle. All die Piloten werden da drin
Rote
sein.
Staffel.
Und Rot und Gold. Extra Szenario nur für einen Trench Run. Großartig. Und bei Siege of Coruscant, wer hätte es gedacht, ein Coruscant-Szenario. Aber wie genau das heißt oder was das macht, hat noch keiner gesagt. Mhm.
Also ich meine, diese Szenarien
hatten
wir jetzt auch, also vielleicht nicht ganz identisch, wie sie sich das jetzt vorstellen, aber hatten wir jetzt ja auch in den letzten Cardpacks, hatten wir auch immer so Szenarienmöglichkeiten drin gehabt. Ich glaube, in diesem Bomben-Ding gab es doch einige, wo halt das Spielfeld anders aufgebaut worden ist. Also musstest du keine Mission machen, aber hast du ein bisschen diesen Impact gehabt. Hier, guck mal, so und so viele Sachen musst du mit reinnehmen in das Spiel, dann kannst du ein neues Szenario in Anführungsstrichen spielen. Finde ich spannend, ist halt jetzt für den Casual Gamer mit Sicherheit nochmal eine coole Sache, das Spiel anders kennenzulernen, wenn sie wirklich da ein Turnier draus machen, finde ich es auch cool, muss man jetzt einfach mal schauen, was da die Zukunft bringt.
Ja, mal schauen, ob es dann überhaupt Szenarien für Turniere werden oder ob es rein Casual bleibt, weiß noch keiner. Ich gehe davon aus, da das ja doch sehr spezifisch ist, dass das rein Casual bleiben wird. Aber dass man die Standardized Loadout-Piloten dann vielleicht auch im normalen Spiel nehmen kann, da freue ich mich doch sehr drauf.
Ja, das finde ich cool.
Das finde ich, ist irgendwie ein Highlight für mich, ein kleines.
Und ich muss auch für die Pre-Build sagen, ich finde das Rechensystem auch sehr einfach. Also, sie werden es wahrscheinlich nicht eins zu eins übernehmen, aber du hast ja diese lustigen Punkte oben auf diesen Karten drauf, dass du halt sagst, keine Ahnung, eine VCX-100 mit Hera und keine Ahnung, wie viel Crew-Karten drauf, kostet dich halt 8 Punkte und dann kannst du halt nur noch
ein
Schiff mit 2 Punkten dazu nehmen. Also, ne, maximal.
Achso, das, gut, das habe ich jetzt nicht, da habe ich gar nicht gedacht.
Ja, aber
das wäre ein reines Pre-Build-Spiel, wie wir es jetzt in der Vergangenheit kannten.
Genau.
Ich dachte jetzt eher, dass die Pre-Build-Piloten einen normalen Punktewert bekommen für das 200-Punkte-Spiel. Das habe ich jetzt gemeint. Das ist für mich das Highlight, dass die im 200-Punkte-Spiel funktionieren. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja. Schauen wir mal.
Okay. Genau, und sie haben auch noch eine Kampagne angekündigt. Ähnlich wie dieses Heroes of the Aturi Cluster, was vor schon viel, viel hört, dass er auch seinen Weg in 2.0 gefunden hat, von 1.0 aus. Also eine richtige Kampagne mit Fortschritt. Man ist ein Pilot, man bekommt Fähigkeiten zu, man lernt neue Fähigkeiten, man sammelt Erfahrungspunkte und man spielt mehrere miteinander verknüpfte Szenarien, die Handlung immer weiter vorantreiben. Ich denke, das könnte auch eine nette Sache sein.
Ja, also das war ja
auch. Ich würde es spielen.
Das wurde ja auch gern gesehen. Also man hat ja, das hat man oft gehört. Also gerade dieses Kampagnen oder das ist ja so ein bisschen rollenspielartig, dass du halt dein Schiff dann auflevelst, je nachdem, wie gut du spielst oder halt nicht. Und du hast diese KI, die gegen dich spielt. Also wenn sie es ähnlich aufbauen, finde ich das schon stark. Ich könnte mir da vorstellen, dass sie dann auch vielleicht wieder eine App doch mitentwickeln. Wir kennen das ja bei den, wie heißt es, Imperial Assault, da gibt es eine App, die dann quasi den Gegner steuert. Könnte ich mir hier vielleicht auch vorstellen. Schauen wir mal. Ansonsten, du hast von Entwicklung gesprochen. Ja, auch hier hatten sie noch in einem Nebensatz mit erwähnt, dass auch eigene AMG-Produkte jetzt in Entwicklung sind. Schweres Wort. Und dass man da eventuell, also offensichtlich wohl auch alte 1.0-Piloten jetzt auch ins neue oder ins aktuelle Spiel in 2.0 mit überbringen möchte. Und auch neue Schiffe kommen werden. Hoffen wir aufs Beste. Es gibt noch genug Futter. für die Zukunft. Also,
X-Wing lebt, AMG ist dran, okay. Eigene Produkte sind in Entwicklung.
So ist das
sind wohl. Sind in Entwicklung.
Oh, du merkst das, ja? In
es ist,
Entwicklung.
Es ist spät.
Ja, wobei. Ja. Also ich muss gestehen, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass wir ein bisschen länger darüber sprechen. Aber auf der anderen Seite, es sind halt viele Dinge auch, die relativ klar sind. Also so mein persönliches Highlight neben den zwei neuen Schiffen ist, denke ich, die Idee mit dem Wegfall des Inhibits. Finde ich einfach eine sehr, sehr spannende neue Möglichkeit, das Spiel kennenzulernen oder das Spiel zu entwickeln. Ich denke, es gibt jetzt viele in der Community, die darüber auch schon sich, ich sag nicht beschweren, das wäre der falsche Ausdruck, aber die damit ein Problem haben. Aber ich glaube, und da müssen wir jetzt einfach drauf warten, dass AMG das mal offiziell kommuniziert. In so einem Stream hat man schnell mal was erzählt. Wenn die offiziellen Regeln da sind, wie wird das wirklich ablaufen? Wie funktioniert diese Punktevergabe, wenn man keine 200 Punkte Bits hat? Wenn das alles offiziell mal da ist, dann wird das Spiel ganz anders wieder aufgebaut werden. Jeder wird es dann einfach so nutzen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben alle uns an 2.0 gewöhnt. Dann werden wir uns auch an 2 in Anführungsstrichen Punkt 5 gewöhnen.
So sieht es aus. Ja, geht mir ähnlich. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll, dass Inhibit wegfällt, aber ich bin da offen für eine positive Überraschung. Ich werde es beurteilen, sobald die richtigen Regeln da sind. Ansonsten finde ich alles andere, was sich da gezeigt hat in dem Stream, hat mich eher begeistert. Und selbst wenn ich die neuen Regeln nicht so sensationell finde, werde ich mir trotzdem davon das Spiel nicht vermiesen lassen, auf gar keinen Fall. Dafür mag ich das Ganze viel zu sehr und dann fühlt sich halt ein bisschen anders an, aber das kann auch mal gut sein, wenn man mal hier oder da ein paar Veränderungen mal mitnimmt.
Ja, eben. Also lieber ein Spiel, was sich verändert und die Leute sind vielleicht am Anfang etwas irritiert oder mögen es vielleicht nicht so sehr direkt, als dass es ein Spiel ist, das irgendwie ausstirbt, weil wir müssen auch immer überlegen, das Ziel sollte immer sein, neue Spieler auch mit aufzunehmen, damit das Spiel weiterleben kann. Wenn wir jetzt uns nur auf so die Traditionsspieler konzentrieren oder wenn sich AMG nur auf die Traditionsspieler konzentriert, dann hat es zwar eine gute Basis, aber es kommt vielleicht niemand oder nur wenig Neues dazu. Und das wäre richtig. Ja auch schade. Also
genau, der Zugang muss einfach sein und den sehe ich hier auf jeden Fall.
Was nicht heißt, dass es jetzt kompliziert ist. Also es ist ja nicht kompliziert, um Gottes Willen. Es ist jetzt einfach nur, sie machen es halt jetzt vielleicht noch einfacher. Sie haben ihre Gründe und von daher, wir werden es sehen. Das Jahr, ja, du hast ja gesagt, voraussichtlich so in 14 Tagen können wir mit rechnen, Ende September, wenn die neuen Punkte kommen, werden wahrscheinlich auch die neuen Regeln kommen, hoffentlich, oder zumindest ein Teil davon. Wir werden es sehen, auch da werden wir nochmal drüber sprechen. Es gab zur letzten Folge eine Rückmeldung, wir könnten ja mal über Punkte sprechen, über unsere Ideen darüber, würden wir jetzt aber nicht machen, also nicht im Vorfeld nochmal in einer zusätzlichen Folge machen, das dann wirklich mit dem Punkte-Release, dann können wir ja auch darüber sprechen, haben wir uns das so vorgestellt? Ja, nein, vielleicht. Ich denke, das ist das Einfachste.
Genau, macht keinen Sinn jetzt zu raten, weil die Punkteanpassung passt sich ja auch in die Regeln an und da wir die nicht kennen, wäre das wirklich mehr wie nur ein Schuss ins Blaue, eher so ein Schuss in die falsche Richtung.
Genau.
Und da können wir die Zeit wahrscheinlich mit anderen Infos zur Zeit besser nutzen, aber
so ist
in Zukunft gerne wieder, also auf jeden Fall.
Aber trotzdem, hört nochmal in die vorletzte Folge rein. Das Hochtief-Gewinnspiel ist immer noch aktiv. Wir haben immer noch die Möglichkeit, ein kleines Raccoon-Merch-Set zu gewinnen. Folge 16 ist das. Wir haben ein paar Punkte für die neue FO Squad Pack und für den Widerstands Y-Wing Pack rausgegeben. Also da schaut nochmal rein. Es gibt ein Gewinnspiel, damit ihr da ja die Chance habt, eine schöne Tasse, einen schönen Untersetzer mit Raccoon-Logo zu gewinnen und noch so einen kleinen Wagenentwerter. Wir wissen immer noch nicht genau, wie es heißt.
Das Ding für die
Einkaufswagen. Der Befreier,
der Wagen.
Ja, ja, das ist schön. Kannst du reinstecken, wieder rausziehen, musst halt nicht mal eine Münze reinpacken. Ist top.
Ja, das ist praktisch, habe ich gestern benutzt.
Mega gut. Ja, habe ich auch schon.
Wahnsinn.
Mal. Also, genau. Wann hören wir uns das nächste Mal? Wahrscheinlich bei den Punkten. Also Ende September, Anfang Oktober irgendwann um den Dreh. Und ansonsten, ich sag ganz kurz noch mal einen Satz zu Thematik, hört gerne unsere anderen Formate an, das Raccoon Specialist What If, das Raccoon Specialist Who's Who gibt's auch regelmäßig, ihr findet alle Informationen in den Shownotes dieser Folge und René, war mir ein Fest, also ich bin überrascht, dass es doch so schnell ging.
War schön, also viel kürzer wie erwartet, aber nichtsdestotrotz, umso spannender das Ganze, umso schöner für mich. Ja,
In der Tat.
vielen Dank. Danke, Dennis.
Ja,
Und vielen
danke
Dank
dir.
fürs Zuhören.
Genau, vielen Dank euch allen. Und bis
Und
zur nächsten Folge.
zum nächsten Mal.
Alles klar.
Ciao.
Ciao, ciao.